herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lesezeiten, Two Girls, One Book mit der fabelhaften Fabienne,
der abenteuerlustigen Anne
und heute einen ganz besonderen
mit der lebensfrohen
Liza Grimm. Hallo, ein wunderschön.
Hallo. Ich war so gespannt auf mein Adjektiv. Lebensfroh, dafür habt ihr euch entschieden?
Ich habe es einfach ehrlich gesagt reingeschmissen. Ich weiß nicht, wofür sich Anne entschieden hätte.
Ich hätte lebhaft genommen.
Auch gut.
Ja. Ja, nehme ich. Ich hatte auf lustig gehofft, aber...
Ja, lustig wäre zu einfach.
Ja.
Ja. Nee, ja, ich nehme ich. Lebensfroh nehme ich. Ich bin froh, hier zu sein. Was für eine Ehre.
Wir freuen uns, dass du da bist. Wir hatten relativ zu Anfang des Podcasts gesagt, irgendwann laden wir dich mal ein.
Ja.
Das stimmt.
Ja, und jetzt ist es soweit.
Da bin ich.
Und dann hat Anne die Nachricht an dich geschrieben. Erst mussten wir ausklamüsern, wer schreibt denn? Und dann meinte ich so, nein, Anne, du hast bestimmt mehr mit ihr zu tun. Und Anne so, nee, nicht so wirklich. Und dann hat Anne geschrieben und dann waren wir so, Okay, warten wir. Ach, bestimmt antwortet sie. Sie ist jetzt gerade, ich glaube, da warst du in Schottland oder in Irland? Ich weiß gar nicht. Du warst auf jeden Fall
Norwegen.
Verreist. Norwegen. Ja. Fast Irland und Schottland.
Oben.
Und dann waren wir so, ach, sie antwortet vielleicht morgen und übermorgen. Und dann kam irgendwann von Anne so ein, oh mein Gott. Und ich war so, was ist denn jetzt los? Sie hat geantwortet. Und wir haben, glaube ich, beide
gefreut.
Wie kleine Mädchen gequietscht.
Ja, ich höre euren Podcast sehr, sehr gerne, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Jetzt ist es natürlich ein bisschen traurig für mich, weil ich seitdem die Talos-Folge online ging, logischerweise noch nicht mit dem Auto gefahren bin.
Oh.
Jetzt ist das schwierig, aber ich fahre bald mit dem Auto und dann werde ich sie hören.
Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen gruselig, so. Wir nehmen jetzt auf, aber es könnte sein, dass du das eigentlich ganz doof findest, was wir machen.
Ja.
Und es danach bereust und
oh bei Gott. Uns zu sein.
Seht ihr schon, ich höre die Folge und ihr beide so, ah, Talos, schlechtestes Buch der Welt. Wir müssen sie fragen, was sie sich dabei gedacht hat. Das ist ja grauenhaft. Und ich so, oh, ich finde euch voll toll. Ich bin gespannt.
Ja, ungefähr okay. So haben sich natürlich Anne und ich angehört. Genau. Also ja, du hast
so
uns quasi zitiert.
Ja,
ja, ich kenne euch auch so.
Wahnsinn.
Das ist wild. Also das ist wirklich, wir freuen uns, wir sind super geehrt, dass du heute die Zeit nimmst. Und das wird heute eine Special-Folge, weil wir reden heute nicht über ein Buch, sondern wir nehmen dich auseinander.
Yay, nimm mich auseinander.
Ja. Oh ja, dafür stehen wir mit unserem Namen.
Ich freue mich drauf.
Also, heute Lesezeiten, Two Girls, One Liza. Wir haben natürlich ein paar Fragen an dich und wollen dich auch mal einfach ausquetschen, weil wann hat man schon mal die Chance, eine Autorin hier zu haben? Aber vorher meine allgemeine Frage. Du benutzt ja auch TikTok und bist ja auch im BookTok ein bisschen mit drin.
Ich versuche es.
So ein bisschen, es ist so viel, oder? Es ist erschlagend.
Es ist erschlagend und ich schreibe auch einfach keine BookTok-Bücher, muss ich an der Stelle sagen. Also für meine persönliche Einschätzung, weil ich finde es total schwer, meine Bücher mit diesen sehr gängigen Tropes, die ja auf BookTok verwendet werden, um Bücher zu beschreiben, irgendwie zusammenzufassen. Also das ist so, keine Ahnung da. Und also manchmal fühle ich mich dann, BookTok war der erste Moment, wo ich mich alt fühlte, weil ich diesen Hashtag öffnete und nichts verstanden habe. Gar nichts. Ich veröffentliche seit 2010 Romane. Ich habe kein Wort verstanden.
So geht es mir einfach generell mit TikTok, muss ich gestehen.
Ich kann mir immer nur so zusammenreimen, was die Begriffe bedeuten. Und jeder spricht irgendwie von Tropes. Und ich denke mir so, ich glaube, das ist eine Vorliebe, aber ich weiß es gar nicht. Ich könnte es googeln, aber es wäre zu einfach.
Der Tropes ist quasi so, was das Buch beinhaltet, also so Schnittmuster quasi für die Geschichte. Es gibt halt, das kenne ich schon aus meiner Lektoratszeit, da arbeitet man natürlich auch mit so etwas, dass man sagt, um das irgendwie dem Buchhandel zu erklären, ne, auch um so gewisse Lesevorlieben dann dem Buchhandel zu erklären, aber also BookTok ist für mich eine ganz tolle, großartige Welt, die ich nicht verstehe.
Ich glaube, das ist okay. Was aber, glaube ich, gerade BookTok an der Welt nicht versteht, ist die Shortlist. Für die, die es nicht wissen, auf der Frankfurter Buchmesse gibt es zum ersten Mal einen BookTok Award sozusagen, wo eine Jury halt Creator auszeichnet, aber halt auch Bücher. Und die Shortlist der Bücher, die nominiert ist, das umfasst 5 Bücher, versteht BookTok nicht, weil das keine BookTok-Bücher sind.
Ja.
Habe ich, glaube ich, richtig zusammengefasst, oder?
Das hast du absolut korrekt zusammengefasst. Ja. Und ich verstehe es auch nicht, weil ich konsumiere mit Begeisterung BookTok. Die Bücher sind mir teilweise auf BookTok noch nie begegnet. Im Literaturbetrieb, ja. So, auch im Buchhandel, auch auf Instagram, aber nicht auf BookTok. Also, und das Schockierende an der Liste ist, glaube ich, gar nicht die Liste an sich, sondern dass es einfach die Community-Liste sein soll. Sie haben ja mehrere Kategorien, sie haben ja auch irgendwie AutorInnen des Jahres für TikTok und so. Da denke ich mir, okay, ja, das kann man irgendwie alles, aber das ist ja einfach die Community-Liste, die von Dennis Scheck auserwählt wurde, wo man sich fragt, benutzt Dennis Scheck TikTok? Liegt er abends im Bett und scrollt durch BookTok und schaut sich an, wie viele Spice-Chili-Schoten die Bücher bekommen haben? Also ich habe Fragen, okay. Dennis Scheck, ich habe Fragen.
Ich habe Fragen, ob er wirklich Very Red Kings gelesen hat.
Ich finde das alles sehr großartig.
Vielleicht tue ich ihm sehr Unrecht, aber die Vorstellung, dass Dennis Scheck irgendwie in der Bahn sitzt und sich denkt, ach, jetzt so ein bisschen TikTok, das... Nee. Kommt mir sehr absurd vor einfach. Und ich glaube, das ist das, wo viele sich drüber aufregen. So, wenn es einfach nur eine Liste gewesen wäre, okay. Aber Community-Preis und dann
nee.
Dennis Scheck? Also
ganz und gar nicht. Also ich hätte erwartet Frostwings. Also das ist ja so gehypt worden, das hätte ich erwartet. Mary Bad Kings wahrscheinlich, so, weil dadurch bin ich drauf aufmerksam geworden, überhaupt auf BookTok. Und ich überlege gerade, jetzt muss ich gerade schauen. Es ist leider zu viel Rarity zum Beispiel oder irgend sowas in die Richtung, aber nicht das. Ich meine, ich habe
gerade mal schauen, sind es vielleicht nur deutschsprachige Bücher?
Ja, aber
also original deutschsprachig.
Ja, aber Rare Red Kings ist ja deutsch. Das ist ja eine deutsche Autorin. Oder Vicar Creed zum Beispiel ist ja auch.
Das stimmt. War auch auf der Longlist, glaube ich.
Oh, das hat's geschafft.
Also ich glaube, es war auf der Longlist, es hat es aber nicht auf die Shortlist geschafft, wenn ich mich nicht irre.
Hm. Das ist, also drauf ist unter anderem ja auch Corpus Delicti, das hatte ich ja vor ein paar Folgen auch schon mal vorgestellt. Das hatte mich ja auch recht angesprungen, fand ich auch ganz nett, das Büchlein. Also super wild. Ich weiß nicht, ich glaube, da werden die aber auf jeden Fall draus lernen. Ich hoffe, dass nächstes Jahr dann wahrscheinlich auch mal die Community so kompletter abstimmen kann.
Ja.
Und nicht einer
mal jemand aus der Community verwendet wird. Es gibt ja sehr viele BookTokerInnen, so hätte man ja auch jemanden wählen können irgendwie für diese Jurystelle. Aber Dennis Scheck, das ist für mich ein, ich komme da nicht drüber hinweg. So, ich stelle mir auch vor, wie diese Anfrage aussah. Hat jemand Dennis Scheck eine E-Mail geschrieben und er dachte sich, ach ja, TikTok, das BookTok, das liebe ich. Das ist, also ich habe Fragen. Wie ist das denn abgelaufen? Ich
weiß das nicht. Wie ist das passiert?
Wie ist das passiert?
Man weiß es nicht. Obwohl, wenn ich jetzt mal so drüber gucke, könntest du vielleicht sogar zumindest bei den Verlagen oder bei den KreatorInnen des Jahres auf jeden Fall recht haben mit deiner Vermutung, dass die aus Deutschland sind, weil also die Verlage sind auf jeden Fall deutsche Verlage. Mhm. Die CreatorInnen würde ich behaupten, kenne ich auch aus dem deutschsprachigen Bereich.
Mhm. Ja, das sind alles deutsche AutorInnen. Das ist.
Und die AutorInnen auch, genau. Mhm. Aber bei dem Bestseller, da ist halt auf jeden Fall Colleen Hoover dabei und die ist ja auf jeden Fall nicht deutschsprachig, soweit ich weiß, eine amerikanische AutorIn. Ja, also so ein bisschen, glaube ich, hast du mit deiner Idee, mit dem, dass die aus Deutschland kommen. Schon recht, aber irgendwie passt es dann beim Bestseller auf jeden Fall wieder nicht so ganz.
Also ich habe gerade geschaut, Community-Buch des Jahres sind tatsächlich alles deutschsprachige AutorInnen, also allesamt. Vielleicht war das irgendwie ein Kriterium. Ist halt auch die Frage, wie transparent wurde das dann gemacht? Ne? Also würde zum Beispiel erklären, warum Fourth Wing nicht dabei ist, weil es ist ja eine Übersetzung. So.
Ja.
Vielleicht war das ein Kriterium, könnte ich mir vorstellen.
Dann möchte ich, dass er nächstes Jahr Bastards liest.
Und dann ist natürlich die schwierige Frage, welche deutschsprachigen, also original deutschen Bücher sind auf BookTok denn überhaupt groß?
Ja, Vicar Creed, Bastards, leider. Also das ist halt so wirklich Dark Romance. Mhm. Sonst überlege ich sonst.
Wird es nämlich wirklich eng.
Ja, aber ganz einfach, wir lösen das Problem, wir sorgen dafür, dass Talos reinkommt.
Ja, liebes BookTok da draußen, hi, ich bin Autorin, ich habe ein Buch geschrieben.
Ja. Und du machst auch viel TikTok.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Also auf jeden Fall als Autorin des Jahres könnte man dich auf jeden Fall nominieren, finde ich.
Ah, dafür mache ich zu wenig auf TikTok.
Echt, ja?
Ja.
Ich bin echt nicht so TikTok. Anna ist mehr im TikTok-Game drin. Ich bin ein kompletter Boomer von uns beiden. Ich kümmere mich mehr um Instagram. Deswegen habe ich mich gerade so ein bisschen zurückgehalten, weil ich habe euch mal zugehört, weil ich so dachte, so okay, ich Boomerchen, trinke meinen Tee, während ihr da über TikTok quatscht. Aber ja, es ist wirklich eine andere Welt. Und ich kann mir aber auch, ich kenne diesen Dennis Scheck halt auch nicht. Dementsprechend kann ich mir habe ich mir jetzt gerade so einen älteren Herren, ja, Literaturkritiker vorgestellt, ja, der halt wirklich laut Leisers Beschreibung dann abends im Bett liegt und die TikTok-Spice-Ronies sich anguckt. Fand ich wunderbar, die Vorstellung.
Also ich habe von ihm die Kritik zu Force Rings gesehen und das Buch wurde förmlich nach oben geworfen, einmal komplett in der Luft zerrissen, dann kam er noch mit einem Flammenwerfer an, hat dann die Asche eingesammelt, eine Fiole gemacht und das Ganze nochmal unter Wasser gesetzt und dann zertrümmert und aufgelöst.
Was zur Hölle?
Ja, aber das ist normales Dennis-Scheck-Verhalten.
Ach so, okay.
Ja, ja.
Okay, oh.
Das ist jetzt wenig überraschend auch.
Doch, wenn man ihn nicht kennt, glaube ich schon. Also, das möchte ich dann doch mal sehen, weil mit dem Flammenwerfer, das mit dem Flammenwerfer hat mich abgeholt. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich Fourth Wing mit einem Flammenwerfer zerstören würde. Aber ja.
Oh mein Gott, stellt euch mal vor, er hat auch Ravenhall Academy gelesen.
Hat er?
Ist ja auch eine deutsche Autorin.
Er hat es nicht.
Ich weiß es nicht. Das müssten wir irgendwie mal rausfinden. Mich würde die Meinung da interessieren. Ach Gott, okay. Also komischer, älterer Mann. Einigen wir uns einfach darauf.
Generell komische Shortlist, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ja.
Also.
Ja. Aber ich denke, sowohl der Jury geschuldet, als auch der Tatsache, dass das Auswahlkriterium original deutschsprachig einfach dabei war. Und dann ist es eben, ja, wird sehr schnell einfach dünn.
Ja.
Dünn, ja.
Aber wir sind ja nicht deswegen heute hier, sondern zu etwas Positivem, zu etwas Schönen. Wir sind heute hier wegen dir, wegen Leiser. Und ja, möchtest du erstmal dich vielleicht für diejenigen, die dich jetzt nur mal grob gehört haben in der letzten Folge, so was du machst, möchtest du dich einmal in Ruhe vorstellen? Wer bist du, was machst du und wieso machst du es?
Wie viel Zeit haben wir?
Ach, so viel, wie du willst.
Okay, ja, ja, also sehr, sehr gerne. Mein Name ist Leiser Grimm, das ist gelogen, es ist mein Autorenpseudonym, es ist nicht mein echter Name, ich heiße eigentlich Jenny. Es ist der Mädchenname meiner Oma, oh, den ich mir ausgeliehen habe, um Bücher zu veröffentlichen.
Oh, wie süß ist das denn?
Ja, ja, weil als ich ein kleines Mädchen war, hat ihr Vater, also mein Uropa, aber ich habe ihn immer Opa Rudi genannt, hat mir immer Märchen erzählt und hat dabei auch behauptet, wir stammen von den Grimms ab. Weil, wie gesagt, das ist der Mädchenname meiner Oma, das hieß, also er hieß Rudi Grimm, stand auch am Klingelschild in so einer alten Männerschrift und er hat immer gesagt, wir stammen von den Grimms ab und hat mir dann irgendwie Abwandlungen der Grimm-Märchen erzählt oder hat sich eigene ausgedacht und ich habe das halt sehr, sehr lange geglaubt.
Ich habe es auch absolut geglaubt.
Es hat sehr viele Jahre gedauert, bis ich das kapiert habe. Das Ding an der Sache war, dann war es schon um mich geschehen, was Geschichten anging und Märchen. Also ich war dann einfach schon verloren. Und als der Verlag mich dann gebeten hat, ein Pseudonym zu wählen, war das für mich eine sehr naheliegende Wahl, weil ich einfach einen Namen wollte, mit dem ich emotional was verbinde. Und die anderen Familiennamen, die in der Familie noch so unterwegs gewesen wären, wären jetzt nicht derart schön gewesen. Deswegen habe ich mich dann auch wegen Opa Rudi eben für diesen Namen entschieden. Und meine Omi heißt Elisabeth und deswegen dann ein bisschen jünger, fresher, hipper, leiser.
Ich muss sagen, gerade bei mir der Zustand, die meisten Frauen kennen das, so frisch die Tage bekommen, Hormone sind so am Überquellen. Ich finde das total süß, ich bin total gerührt, wie niedlich ist das?
Oh Gott. Ja, manchmal sagt meine Oma auch, sie hat jetzt Fantasy-Romane geschrieben, also so im Scherz, ne, weil steht ja ihr Name auf dem Cover.
Großartig.
So, das ist schon immer sehr süß. Genau, und ich veröffentliche seit 2010 eben Romane. Ich habe im Self-Publishing angefangen, war dann beim Carlsen Impress, dem Imprint von Carlsen im E-Book-Bereich. Und danach habe ich dann eben als Leisa Krim bei Knauer Die Götter von Asgard veröffentlicht. Und dann folgten noch andere Romane und zuletzt jetzt Talos,
ja,
glaube ich. Ja, Talos 3 war das letzte Buch. Ja, und da nebenher habe ich dann irgendwie noch so gearbeitet. Also ich habe Germanistik studiert, habe dann lange im Buchmarketing gearbeitet, habe für Self-Publishing-Plattformen gearbeitet, als Author Relations Managerin. Und irgendwann bin ich auch als Lektorin dann in der Fantastik gelandet. Und vor 3 Jahren, zu Beginn von Corona, habe ich mich selbstständig gemacht. Und ja, seitdem bin ich Autorin und mittlerweile jetzt auch Twitch-Streamerin. Und daher kennen wir uns auch, um den Kreis zu schließen.
Genau, dadurch haben wir dich angeschleppt.
Ja, voll schön.
Das ist, du hast dich vor 3 Jahren ja selbstständig gemacht. Wie war das, dieser Schritt? Das ist ja so ein bisschen so eine Unsicherheit, die da wahrscheinlich mitgeht.
Es ist eine totale Unsicherheit. Ich habe mich damals als Lektorin selbstständig gemacht. Das war für mich, hatte das mehrere Faktoren. Ein Grund war familiärer Natur. Ich musste aus München wegziehen oder ich wollte wegen der Familie aus München wegziehen. Und es war damals kein Homeoffice möglich, als ich die Kündigung eingereicht habe. Okay. Dann kam Corona. Nun, das hätte anders ausgehen können, ist es aber leider nicht. Und ich habe mich eben als Lektorin selbstständig gemacht, weil ich wusste, ich habe die Connections in andere Verlage auch, damit das eben keine Scheinselbstständigkeit ist. Ich wusste, ich kann ein paar Projekte auch von KollegInnen von Knauer, wo ich ja Lektorin war, mitnehmen und wusste so, die erste Auftragslage ist schon mal gesichert für die ersten Monate. Es hat mir damals sehr viel Ruhe gegeben, weil ich wusste, okay, ich habe dann vorher schon so ein bisschen angetestet. Genau, ich bin eben einerseits wegen der Familie weggezogen und andererseits wollte ich auch in die Selbstständigkeit, weil es als Lektorin im Verlag an der Stelle so war, dass ich sehr wenig Textarbeit gemacht habe. Also das heißt, ich saß da, ich habe viel Manuskripte geprüft, ich habe entschieden, welcher Roman kommt quasi ins Knauer Fantasy-Programm, habe viel Vertragsverhandlungen gemacht. Wie soll das Cover aussehen? Mit dem Marketing gesprochen, Klappentexte geschrieben. Und das war nicht so das, was ich mir als Lektorin vorgestellt habe, sondern ich dachte so, man arbeitet mit den Leuten am Text und macht diese Geschichten rund. Und das ist aber tatsächlich immer an externe RedakteurInnen übergeben worden. Und ich habe mich dann quasi als diese externe Redakteurin selbstständig gemacht und gesagt, okay, das ist eigentlich eher so das Arbeitsfeld, worauf ich jetzt gerade Lust habe. Ich habe ja auch einen Hund und der ist jetzt mittlerweile sehr alt. Ich habe ihn seit 10 Jahren, er ist jetzt 13. Und es war für mich vor 3 Jahren dann auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich möchte ich nicht, dass er den ganzen Tag mit mir im Büro liegt, sondern ich möchte auch die Möglichkeit haben, mit ihm irgendwie mal raus in den Park zu gehen und dort zu arbeiten und so. Weil als Lektorin im Verlag ist es halt schon so, man muss nicht dort sein, einfach um diesen Beruf zu machen. So, es gibt Runden, es gibt Meetings, da sollte man anwesend sein. Aber 90% der Zeit saß ich halt in meinem kleinen Büro gegenüber von der Küche und habe da so meine E-Mails gelesen und Manuskripte. Und ich war so, okay, ich verstehe gar nicht, warum ich jetzt hier gerade sitze. Ich könnte es irgendwie so viel cooler machen, die Arbeit, und dann auch effektiver arbeiten. Das waren eben die 2 Gründe, warum ich mich dann selbstständig gemacht habe. Und dann ist alles eskaliert.
Es ist schön zusammengefasst.
Ja, dann ist alles eskaliert.
Das ist, ich glaube, zu dem Punkt kommen wir später. Aber einfach mal von ganz vorne angefangen.
Ja.
Wie kamst du zum Schreiben und so, war das von klein auf deinen Wunsch? Jeder hat ja so ein bisschen einen Wunsch, so was möchte ich später mal werden? Ich wollte früher Journalistin werden, hat nicht geklappt. Mhm. Fabi, weißt du noch, was du werden wolltest?
Ich wollte unbedingt Tierärztin werden. Hat jetzt auch nicht geklappt, um es zu spoilern.
Ich wollte Tornadojägerin werden.
Okay.
Okay.
In Deutschland?
Nee, in Amerika.
Okay.
Es zog sich auch tatsächlich sehr lange, dieser Berufswunsch. Ich wollte auch Meteorologie studieren, habe leider den NC nicht geschafft. Habe dann überlegt, ich gehe Richtung Wissenschaftsjournalismus. Und das hat dann auch nicht geklappt, weil, weiß ich nicht mehr, das hat sich dann irgendwie einfach nicht ergeben. Ich habe dann ein Praktikum gemacht in der Buchbranche und dann bin ich da kleben geblieben einfach. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Ich bin in dieser wunderbaren Branche kleben geblieben und da bin ich heute noch. Aber eigentlich wollte ich ja was mit dem Wetter machen. So, da ist auch heute noch eine große Leidenschaft von mir, deswegen.
Das wusste ich gar nicht. Da lerne ich wieder was mit dazu. Also vom Tornadojäger zur Autorin.
Oh, ja.
Geil.
Ja. Wie gesagt, Schreiben war halt schon dank Opa Rudi immer irgendwie Teil oder Geschichten erzählen. Und ich habe auch sehr lange oder mache ich heute noch Jugendfreizeiten veranstaltet als Betreuerin. Und habe da, ich war so die klassische am Lagerfeuer sitzende Geschichtenerzählerin irgendwie bei Jugendfreizeiten. Das habe ich sehr, sehr, sehr geliebt. Da irgendwie Geschichten zu erzählen, wenn jemand ein Wort in die Runde wirft, dann baue ich dieses Wort noch in eine Geschichte mit ein und so. Habe ich irgendwie mit 14, glaube ich, angefangen als Betreuerin bei diesen Jugendfreizeiten und ja, mache eben bis heute mache ich das noch. Und ich glaube, das ist so für mich so die Faszination dahinter. Also ich muss eigentlich gar keine Bücher schreiben, ist nur das Einzige, was ich kann. Also ich erzähle halt gerne Geschichten und wenn es eine andere Möglichkeit geben würde, das zu tun, die ich beherrschen würde, würde ich es tun.
Ich habe einen Vorschlag.
So kam ich auch zum Twitch-Streaming.
Ja, ich habe einen Vorschlag. Hast du schon mal drüber nachgedacht, hinter den Kulissen vom Trash-TV zu arbeiten und die Leute in die Richtungen zu schubsen?
Nein. Ja, ja. Ich habe da schon sehr intensiv drüber nachgedacht, weil es ist auch ein großer Traum von mir und das ist kein Scherz. Ich möchte einmal, nur einmal diese Ansagentexten für so ein Trash-TV schreiben mit diesen ganzen Alliterationen und so. Ich bin da großer Fan. Ich möchte einmal für eine Folge Bauer sucht Frau diese Texte verfassen.
Oh, bitte.
Ich möchte das.
Ja.
RTL, ruft mich an. Ich möchte das. Wirklich, es ist eine Leidenschaft.
Es wäre so schön, es wäre so spaßig, die Bauchbinden zu machen. Oh
ja,
Gott.
Wirklich.
Fabi, ja. Das müssen wir auch.
Ihr übt ja schon fleißig.
Ja.
Ich leide, Anne lacht, aber ich leide. Aber
Fabi weiß noch nicht, was auf sie zukommt. Wir sind jetzt sozusagen, wir nehmen jetzt auf, ich spreche mal in der Vergangenheit. Fabi wird noch oder hat dann erlebt, wie es ist, das Sommerhaus der Stars mit mir zu schauen.
Und das ist großartig.
Das ist richtig. Die aktuelle mit Alex und mit Valentina.
Oh Gott.
Leisa, ich sehe dich gerade in einem ganz anderen Licht. Ich dachte, genau sowas guckst du gar nicht, muss ich gestehen. Ich hätte gedacht, dass du von sowas fernbleibst. Ich sehe dich gerade in einem neuen Licht.
Man muss ja auch sagen, als Autorin ist es meine Pflicht, menschliches Verhalten zu analysieren und zu verwenden. Es ist ja quasi notwendig, damit ich meinen Beruf ausübe, Menschen zu analysieren. Also manchmal setze ich mich auch gruselig in einen Café und gucke die Leute einfach an. Aber schau mal, bei das Sommerhaus der Stars, die wollen ja quasi zitiert werden. Definitiv. Die wollen, dass ich mich da hinsetze und auseinandernehme, psychologisch. Das ist doch...
Guckst du auch Are You the One und sowas alles?
Ich, ja.
Ja.
Ihr seht Leisa leider nicht, ne? Aber es war jetzt so eine kurze Pause, in der sie sehr, sehr kurz grinsen musste und ich dachte so, oh oh.
Was soll ich sagen?
Also ich bin da all in, also seit Staffel 1, ich bin komplett OG Trash-TV, komplett mit drin. Und also gerade Sommerhaus der Stars, Kim Virginia und Mike, ich glaube, das wird noch was. Ich glaube, die sind auch zusammen.
Meinst du?
Ich gehe da stark von aus. Die geben mir irgendwie solche Vibes. Die können miteinander. Aha. Und jetzt nach Folge 16 glaube ich das auch, dass da noch. Das ist die am Donnerstag rauskam. Also auch jedenfalls auf RTL Plus. Aber kurz Abschweifung.
Du musst dir vorstellen, Anne bleibt bis 0 Uhr wach und schaut dann sofort diese Folgen. Sie ist also immer top informiert, Leisa. Top informiert.
Also ich schaue die auch auf RTL Plus eine Woche vor.
Oh, wow. Okay, ich setze mich dann noch mehr in die Boomer-Ecke, ja?
Ich glaube, wir haben bei der nächsten Convention einiges zu besprechen. Ich freue mich drauf.
Wir sehen uns ja. Also ich bin, du bist ja auch auf der Polaris, du bist mit Horde da. Das ist ja auch noch so ein Projekt von dir. Da können wir später gleich nochmal dazu kommen. Ich bin mit Artestand da. Komm mal vorbei.
Ich komme vorbei.
Ja, so schön. Aber okay, wir lernen was von dir. Du wolltest Tornadojägerin werden. Astrologie, Meteoriten, Journalistin werden. Und
genau das, ja.
Eine Trash-TV-Leidenschaft. Welche Leichen hast du noch?
Ich bin auch in der Freiwilligen Feuerwehr.
Wow.
Guck mal.
Wann machst du das alles?
Wieso? Ja, in meinem Leben.
Wow. Ja.
Ja.
Ja. Ich finde das gut. Das ist so. Ich bin echt begeistert.
Ich würde ja jetzt, nachdem ich das doch ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, dass Liza Trash-TV-Fan ist, möchte ich noch eine weitere Guilty Pleasure von dir erfahren. Hast du noch eine?
Weitere Guilty? Oh ja, hab ich tatsächlich. Und das sind diese wirklich, ich muss es an der Stelle dazu sagen, wirklich schlimmen, toxischen 2000er Romance-Filme, in denen die Typen die ganze Zeit Dinge machen, die nur okay sind, weil sie hübsch und heiß sind und sonst einfach super creepy und übergriffig wären.
Mhm.
Aber ich schaue sie so gerne.
Ja, die ganzen Filme von damals, die man sonst immer samstags irgendwie auf ProSieben gucken konnte, die man jetzt dann sich eisern zusammensuchen muss. Mhm, ich verstehe es.
Bin ich einfach komplett dabei, wo man sich heutzutage denkt, was ist das denn für ein Frauenbild? Was ist das für ein Männerbild? Eigentlich möchte ich das gar nicht. Und dann kommt aber 10 Gründe, die ich an dir hasse. Und ich denke mir, ja, okay, aber er ist süß.
Hast du nochmal drüber nachgedacht, nochmal Twilight zu lesen?
Ich glaube, das würde ich nicht packen, weil ich Twilight damals schon nicht mochte, tatsächlich.
Ah. Oh.
Also mit Twilight fing es an, dass ich mir dachte, nee.
Da ist meine Grenze.
Das fühle ich nicht. Das war meine Grenze, schon damals. Aber bei Panem zum Beispiel habe ich die Grenzen erst sehr viel später gesehen. Aber Panem mochte ich sehr, sehr gerne.
Das ist das, was wir übrigens als nächstes auf dem Plan haben, Panem X.
geil.
Ich bin gespannt. Ich habe bisher erst angefangen, Fabi ist schon weiter als ich. Ich bin gespannt. Das war auch so unsere Jugend halt, Tribute von Panem.
Ja.
Und Twilight.
Mhm.
Ich glaube, Twilight bin ich einfach nie so wirklich warm geworden mit, weil ich es wirklich, wirklich gruselig fand, dass er nachts bei ihrem Zimmer stand. Also das fand ich damals einfach schon gruselig.
Ich fand das romantisch.
Ich fand das einfach unheimlich.
Ja, nee, und heutzutage, oh mein Gott.
Ich fand das damals schon so gruselig. Dazu muss ich aber auch eine kleine Geschichte erzählen. Ich weiß nämlich, Grüße gehen raus an meine Mami. So, ich habe im Dachgeschoss gewohnt. Das so ein Mehrgenerationenhaus. Ich habe allein im Dachgeschoss gewohnt. Und ich weiß, dass bei meiner Mami damals die Liebhaber über das Dachgeschoss eingestiegen sind. Da war so ein Flachdach davor. Und das hat mir meine Omi immer erzählt. Und seitdem ich das von meiner Mami wusste, hatte ich immer Angst, dass da nachts Leute übers Flachdach kommen. Und deswegen fand ich das mit Edward so unfassbar gruselig.
Okay, ja, dann hätte ich es auch extremst gruselig gefunden, glaube ich.
Ich dachte mir nur damals so, die können die ganze Nacht miteinander verbringen und er nimmt sich die Zeit dafür. Das ist voll süß. Und er findet sie so hübsch, dass er sie sogar beim Schlafen beobachtet. Mhm. Jeder Serienmörder heutzutage.
Nun,
Ja, aber trotzdem, diese Filme, es ist mein Guilty Pleasure. Was soll ich sagen? Es gibt diese Momente. Ich muss auch einmal im Jahr noch Gilmore Girls gucken.
Das mache ich auch immer im Herbst. Gilmore Girls gehören in den Herbst einfach rein.
Ja, das ist so.
Gott. Ich mag dich total. Ich muss dich, glaube ich, nächste Woche einmal komplett umarmen. Da musst du durch. Wenn Fabi da ist, dann machen wir das. Dann nehmen wir dich in die Mitte und dann kommt eine von vorne, eine von hinten und dann einmal richtig fest.
Mhm. Sandwichen?
Mhm. Ja, schön. Ja.
ist das wild. Okay. Dein Traum, sich so selbstständig zu machen, dann vor 3 Jahren ja dann erfüllt. Mal eine ganz stumpfe Frage. Kann man vom Schreiben leben?
Nein. Also bestimmt kann man das, ich kann es nicht. Deswegen habe ich mich als Lektorin selbstständig gemacht, wobei ich sagen muss, doch, also ich lebe jetzt vom Schreiben, aber wahrscheinlich nicht so, wie Leute sich das vorstellen. Also ich kann nicht von meinen Büchern leben, sondern ich lebe von Patreon tatsächlich. Das ist eine Online-Plattform, da können Leute entscheiden, okay, ich möchte diesen Artist unterstützen. Und dann wählen sie einen monatlichen frei wählbaren Betrag aus, den sie dazukommen lassen. Und so finanziere ich tatsächlich mein Leben, weil die Bücher alleine würden nicht reichen, bei weitem nicht.
Das ist ja irgendwie traurig und erschreckend, dass recht auf deinen Büchern draufsteht, Spiegel-Bestseller-Autorin.
Eine Woche letzter Platz. Aber ich habe den Aufkleber. Und dank dem Aufkleber denkt meine Oma, ich bin erfolgreicher, als ich bin.
Oh,
oh. Seitdem kann meine Omi ruhig schlafen, weil meine Oma war immer so, das Schreiben, das ist doch nix, da kann man doch nicht leben von. Schreib doch mal einen Bestseller, so einen Thriller.
Ja, kriegst
so,
du es
ja,
nicht hin.
Ja, Omi. Und dann, seitdem ich den Aufkleber habe, glaubt meine Oma, dass ich davon leben kann.
Aber
das war die Mission.
Das, Omi glücklich machen. Ich finde die Mission großartig.
Ja, ist erfolgreich.
Ja. Einfach die Sicherheit zu geben. So, ich fühle das total. Das ist so dieser Start in die Selbstständigkeit, die Eltern und halt, sofern noch vorhanden, Großeltern machen sich halt einfach Gedanken. So, klappt das alles mit dem Kind? Schafft sie das? So nicht, dass sie dann Sorgen hat, sie kann sich nicht melden, wenn sie Probleme hat und alles drin
genau
dran.
Das.
Ja.
Genau das.
Aber Twitch gibt dir wahrscheinlich auch noch eine Menge Sicherheit noch mit dazu. Und
tatsächlich ist es bei mir so, dass ich meine Twitch-Einnahmen separat berechne und eigentlich die Twitch-Einnahmen, die über Subs kommen, tatsächlich wieder in Twitch reinstecke. Und dann finanziere ich halt irgendwie Projekte, die sonst nicht möglich wären in meiner Größe. Also für das Avatar Pen & Paper Finale habe ich beispielsweise ein Studio gemietet und so ein Kram, was halt einfach kostentechnisch ist einfach nicht drin, so für die Größe, die ich habe auf Twitch. Aber wenn man so ein paar Monate spart, dann kann man sich das einmal im Jahr leisten. Das ist ganz schön.
Was nebenbei gesagt super cool war. Also ich habe mir das angeguckt und das Studio sah wunderbar aus. Ihr saht wundervoll aus in euren Kostümen. Und generell fand ich das Pen & Paper richtig cool.
Danke.
Also wirklich großes Lob an alle Beteiligten und auch an dich natürlich. Also du warst ja auch Beteiligte.
Das ist dann schon schön. Tatsächlich ist es aber natürlich so, dass ich ohne Twitch diese Reichweite nicht hätte, die ich brauche, damit Patreon funktioniert. Also wenn ich nur meine Bücher veröffentlichen würde, würde, glaube ich, niemand irgendwie googeln, so, ah, das Buch mochte ich, wie kann ich diese Autorin unterstützen? Liza Krim Patreon. So, also der Großteil der Leute kam über Twitch, glaube ich, und unterstützt mich auch, weil sie meine Streams mögen und weil man da einfach nochmal eine ganz andere Bindung zu den Leuten hat und weil sie auch sehen, wie viel ich arbeite. Also ich glaube, der Beruf, den ich ausübe, wird sehr oft romantisiert. Ne? Also so, ja, man sitzt so da mit seinem Tee und dann tippst man den Vormittag so ein, zwei Seiten und dann schreibt man den Bestseller und kann sich eine Insel kaufen.
Na, also im Endeffekt, du nimmst dir doch einfach nur dein MacBook, setzt dich damit in Starbucks rein, trinkst zwei spicy Pumpkin Spice Lattes und dann ist ein Kapitel fertig, oder?
Ja.
Genau. Liza sitzt natürlich in ihrem Strandhaus und tippt mit einer Tasse Tee auf der Veranda an ihrer Schreibmaschine natürlich, ganz klassisch noch, ihre neuesten Titel natürlich. Also so stelle ich mir Lizas Alltag vor.
Da muss ich dich leider ein bisschen enttäuschen. Ich tippe nicht im Strandhaus, weil das Problem ist der Sand und die Schreibmaschine, die vertragen sich nicht so gut.
Hätte ich mir denken können, ja.
So, deswegen das lieber in meiner Hütte in Espen. Aber ja, ansonsten passt das schon.
Ich habe noch eine kurze Zwischenfrage, weil du meintest, deine Oma meinte, kannst du nicht mal lieber einen Thriller schreiben? Verkaufen sich tatsächlich Thriller besser als Fantasy-Bücher?
Ja.
Tatsächlich ja, ja.
Also Fantasy ist eines der schwächsten Genres im deutschsprachigen Markt.
Wirklich?
Vor allem, wenn es original deutschsprachige Fantasy ist.
Ach krass.
Es gibt sehr, sehr wenige original deutschsprachige Fantastik, die erfolgreich ist.
Das
witzig.
Überrascht mich.
Ist so für mich als komplett Fantasy-Leser und ganz wenig Thriller-Leserin halt irgendwie so komplett absurd. Aber ja, könntest aber
Gegenfrage.
Du dir, ja?
Kaufst du deine, also vielleicht auch gemeine Frage, aber kaufst du deine Bücher im Buchhandel?
Hm. Auch.
Wann hast du dir zuletzt so ein Fantasy-Regal im Buchhandel angeguckt?
Letzte Woche.
Ich glaube, das letzte Mal ist ein paar Wochen her mit meiner Mama zusammen.
Mhm. Was steht da so?
Ich habe deine Bücher leider nicht gefunden.
Nee. Mhm.
Dafür musste ich in einen anderen Bezirk fahren. Da habe ich sie dann gefunden und sie mir gekauft. Aber ja, es ist sehr viel diese neue New Adult Sache ist extrem groß. Mhm. Und da hast schon recht, wenig Fantasy, ja.
Und viel Thriller. Dann ist es halt auch immer Fantasy so, sie haben die Zwerge da und George R. R. Martin.
Stimmt.
So. Ja. Also es gibt natürlich auch spezielle Fantastik-Buchhandlungen, da gibt es sehr, sehr gute. In Berlin ist Otherland zum Beispiel oder den Drachenwinkel im Saarland. Das sind sehr, sehr coole Buchhandlungen, die eben auch Fantastik spezialisiert sind. Da findet man dann auch häufiger mal was, oder die Meiersche in Köln, die hat auch eine großartige Fantasy-Abteilung. Aber so, ich sag's mal, der Durchschnittsbuchhandel. Und das ist natürlich auch schwierig, weil die Fantastik ein so breites Spektrum bietet, dass man eigentlich schon wirklich Fantasy-Nerd sein muss, um so ein Bücherregal ansprechend zu bestücken. So, das verstehe ich schon, weil es ist ein sehr, sehr schwieriges Genre. So, wer Fantasy liest, liest nicht gleich Fantasy.
Ich hatte im Otherland auch Talos 1 gekauft gehabt.
Otherland ist wirklich toll.
Das ist ein schöner Laden. Das ist wirklich so ein kleiner Nischiger. In Berlin gehst dort rein und findest so alles Mögliche. Das ist so viel versteckt und also eine Riesenabteilung auch dort in dem Bereich. Das war echt schön dort drin, muss ich sagen. Aber ich war letzte Woche halt und ich muss sagen, gefühlt wird die Fantasy-Abteilung aber ein bisschen größer, weil die aber so ein bisschen mit BookTok verschmilzt, möchte ich mal sagen. Also dieser Bereich von, was ist gerade angesagt mit Fantasy und so alles drum und dran, der vermengt sich gerade ein bisschen.
Ja.
Also schon vom Gefühl her. Das könnte auch eine Chance sein, einfach auch für andere AutorInnen dort einfach ein bisschen präsenter zu werden.
Ja.
Hoffentlich.
Ich bin auch deswegen sehr froh über BookTok, weil da Fantastik natürlich schon sehr stark auch vertreten ist. Und das finde ich natürlich sehr, sehr gut. Aber tatsächlich hat die Fantasy es die letzten Jahre eher schwer gehabt. Es war auch so, sehr lange war der neue große Hype nicht da. Jetzt hatten wir Fourth Wing. Aber was war der letzte große Hype davor? Das ist Jahre her. Mhm. Und dann befinden wir uns schnell wieder im Jugendbuch, was ich ja auch nicht schreibe.
Stimmt. Wollte ich gerade sagen, ich habe auch gerade überlegt, woran könntest du denn noch lesen? Aber viele Fantasy-Bücher, die ich so über die letzten Jahre hinweg gelesen habe, waren viel Jugendbücher auch. Stimmt.
Das ist auch meine eigene Abteilung. Ja, ne? Ja. Die ist auch meistens in Buchhandlungen recht groß und schön und so, aber so, ich sag's mal, Erwachsenen-Fantasy. Ist aber natürlich auch so, dass es in der Fantastik sehr lange diesen New Adult-Bereich nicht gab. Also wir verwenden das ja heutzutage oft als Genre für Romantik, aber eigentlich beschreibt es eine Altersgruppe, so 20 bis 27, 28. Und das gab's ganz lange in der Fantastik nicht. So, es gab irgendwie Jugendbuch und dann gab's, ich sag jetzt mal, alte Männer-Fantasy überspitzt gesagt. Ne? Also dieses, und wobei es stimmt nicht ganz, es gab auch eine Zeit, da war Romantasy ein Ding. So mit sexy Vampiren und sexy dies, das, Ananas. Da war Lux ganz groß vorne mit dabei. Hm. Die haben da viel gemacht. Aber ist ja auch nochmal was anderes als, also allein thematisch, was man da für Themen verwendet. So in der Jugendfantasy sind es ja dann so Sachen wie, wo ist mein Platz in der Welt? Wie funktioniert eigentlich die Welt? Oft irgendwie auch so ein Kampf gegen Obrigkeit, was ja in der Jugend dann auch mit diesem Rebellions-Mindset und so sehr, sehr passend einfach ist. Aber mit so Anfang, Mitte, Ende 20 hat man einfach ganz andere Themen, die da irgendwie aufgearbeitet werden müssen, die nicht immer nur Sex sind. So.
Ja, ich finde das aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen, ziemlich schwierig. Das hatten wir auch ein bisschen so das Problem, ein Fantasy-Buch zu finden, wo nicht sofort, sobald man sein Gegenüber erblickt, man sich nackt auszieht und über ihn herfällt.
Ja.
Ich bin es ein bisschen leid. Deswegen waren wir sehr froh über Talos. Dankeschön.
Ja. Niemand zieht sich aus.
Ja, dass ich das
ja,
mal sage.
Aber das ist natürlich so der Bereich, in dem ich auch schreiben möchte. Ne? Also einerseits bin ich auch jetzt bald nicht mehr, aber als ich diese Bücher schrieb, war ich Teil dieser Altersgruppe. Jetzt werde ich in einem Monat 31, dann ist auch vorbei. Danach schreibe ich dann nur noch High-High-Fantasy mit ganz großen Themen oder so, weiß ich nicht. Wobei mir gesagt wurde, wenn man als Fantasy-Autorin alt wird, schreibt man historische Romane, also be prepared.
Mhm, okay.
Ja.
Hast du schon mal über Sulla nachgedacht?
Die Frage wollte ich auch stellen, ja.
Könnte ich nicht, weil ich meine Bücher nicht plane. Und beim Thriller muss ich ja wirklich einen Plan haben, wer macht hier eigentlich was und wer ist der Täter und dies, das, Ananas. Da brauche ich ja einen Plan. Sehe ich aus wie ein Mensch mit einem Plan?
Ja. Darf ich antworten, ehrlich?
Ja.
Du wirkst so, als wenn du einen Plan hättest, ja?
Ja.
Nice.
Das ist also eine gewisse Souveränität, die du ausstrahlst irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber das ist eine coole Überleitung, denn wir haben dir ja auch eine Frage, oder wir wollen dir auch die Frage stellen, was muss man eigentlich alles beachten, wenn man so ein Buch schreiben möchte? Was beachtest du explizit vielleicht, wenn du da so anfängst, so ein Buch zu schreiben?
Ich glaube, das ist für mich super schwer zu beantworten, einfach weil ich schon so lange Bücher schreibe, dass davon vieles für mich automatisiert ist, weil das dann viele Prozesse sind, die ich mir gar nicht so selbst bewusst mache. Aktuell achte ich tatsächlich sehr viel darauf, was meine Bücher aussagen, weil ich einfach, ich bin ja im Stream immer recht unpolitisch, schon auch so ein bisschen politisch, aber ich sag jetzt, ne, nicht so ständig und in jedem Stream, aber es kann schon mal passieren, dass ich irgendwie einen Rant loslasse. Mir ist aber irgendwann bewusst geworden, wie viel Einfluss Geschichten einfach auf Menschen haben. Und da ist es für mich aktuell sehr wichtig, dass ich darauf achte, dass da keine Botschaften drin sind, die man irgendwie kacke auslegen könnte. Wisst ihr, was ich meine? So, die irgendwie falsche Werte vermitteln, die ich gar nicht vermitteln möchte.
Finde ich gut.
So.
Ja.
Und das ist etwas, wo ich, weiß ich nicht, wo ich aktuell sehr drauf achte. Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, dass der hat ein Buch geschrieben über Elfen, Selves of Color, und hat damals aber diese Elfen trotzdem alle weiß gemacht und hat sich damals gefragt, warum? So, also damals hat er sich nichts gefragt, aber heutzutage fragt er sich, warum eigentlich? Und auch wenn ich meine ersten Bücher anschaue, muss ich halt auch sagen, dass ich ganz viel übernommen habe aus Büchern, die ich kannte, wo aber viele Dinge einfach nicht cool dargestellt sind. So, und das ist etwas, was ich sehr schmerzhaft lernen musste, weil ich auch in meinen alten Büchern da Fehler gemacht habe. Und das wird mir wahrscheinlich weiterhin auch passieren, aber ich möchte, dass es mir so wenig wie möglich passiert einfach, weil ich glaube, da sollte man sich schon Gedanken drüber machen einfach, weil man mit Geschichten schon so ein Statement abgibt und die werden ja hoffentlich in ein paar Jahren noch gelesen und ne, also wäre mir dann halt irgendwie unangenehm.
Ich finde das total toll, dass es so, sich so die Gedanken zu machen. Man ist ja auch so ein Stück weit halt Vorbild, auch mit dem, was man halt erzählt und was man mitgibt. Und vielleicht sind es so Erfahrungswerte, die man mitgeben kann, aber halt auch einfach eine Vielfalt von dem, was wir, unsere Leben und unsere Fantasie auch alles zu bieten hat.
Ja. Ja, und es ist halt auch, wie gesagt, ich habe halt irgendwie Geschichten reproduziert, die ich kannte. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so ganz größenwahnsinnig, dass in 20 Jahren irgendwie jemand ein Buch schreibt, der als Kind Talus gelesen hat. So, wisst ihr, was ich meine? Dann möchte ich halt nicht, dass da irgendwie so die anstrengende Ex-Freundin in dem Buch auftaucht, weil es das ist, was man irgendwie aus Büchern halt so kennt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja mir einfach so unangenehm.
Also du meinst so nicht so der komische Creep, der dich nachts beobachtet beim Schlafen? Oder nicht ja, irgendjemand, der die ganze Zeit von seiner Hundelady erzählt oder sonstiges? So.
Na, das sind Anne nicht los.
Die Hundelady nimmt mich mit. Aber es ist halt im Gedächtnis geblieben. Trotzdem lese ich noch Teil 2. Also so ist es nicht. Aber es ist einfach, es hat sich so festgesetzt. Auch so bei Twilight war das halt damals so. Es sind so Sachen, die sich irgendwie so festsetzen und dann so. Oh.
Ja, voll. Und ich sage ja auch nicht, dass jeder irgendwie alles immer perfekt machen muss. Das ist ja überhaupt nicht möglich. Aber ich versuche da halt mit möglichst viel Empathie dran zu gehen. Und mir ist auch bewusst, es wird nicht immer klappen. Das wird schief laufen. In Talos gibt es zum Beispiel auch einen Charaktertod, den ich nicht bereue, weil er für die Story schon wichtig war, wo ich mir aber im Nachhinein dann überlegt habe, so hätte die Figur diese Sexualität haben müssen? Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich halte es jetzt mal so offen.
Ich kann es mir vielleicht denken. Okay.
So, ich will spoilerfrei halten. Mhm. So, erstmal. aber wo ich einfach überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, weil ich auch gar nicht in dem Thema drin war. Überhaupt nicht. Also kein bisschen. Und ich war froh, dass ich dann darauf hingewiesen wurde und hoffe, dass ich diesen Fehler zukünftig nicht mehr mache, weil es einfach schon unangenehm ist. So.
Ah ja.
Das ist einfach unangenehm.
Das ist halt so, wir sind ja alle Menschen und man lernt ja auch ein bisschen mit dazu und so ein Stück für Stück kann man sich ja auch immer weiter versuchen auszubreiten. Ich habe zum Beispiel unglaublich viel auch von Fabi gelernt in der Zeit des Podcasts. Das habe ich ihr noch nie gesagt. Aber Fabi ist so zum Beispiel so extrem darauf bedacht zu gendern. Und das war bei mir vorher nicht so der Fall. Ich versuche mir das so Stück für Stück auch immer anzunehmen und da auch immer mehr drauf zu achten. Manchmal laufe ich noch daneben und ins Fettnäpfchen oder eine Fetttonne rein. Das ist auch nie meine böse Absicht. Von daher ist Fabi so ein kleines Vorbild für mich.
Aber das passiert mir ja auch. Es ist ja auch, ne, also nur weil ich darauf bedacht bin, heißt es ja auch nicht, dass ich es immer tue. Manchmal rutscht es mir auch anders raus, ne? Und man hat es dann einfach, weil man so groß geworden ist, noch gar nicht so auf dem Schirm. Und ich zehre ja auch von Leuten, die mir das quasi auch näher gebracht haben. Gerade so auf Twitch sind es ja auch sehr viele Leute, wo ich teilweise auch immer noch Sachen nicht weiß und davon zehre, dass sie quasi diesen aufklärenden Content auch machen, ne? Also, wo ich auch total unbelesen und unwissend bin einfach. Und ich freue mich jedes Mal, was Neues zu lernen. Und ich glaube, das macht für mich zumindest persönlich das Leben auch aus, immer wieder neu zu lernen, sich zu reflektieren. Deswegen finde ich, vielleicht bin ich da so ein bisschen alleine auf weiter Flur, aber ich finde es nicht schlimm per se, dass auch AutorInnen quasi auch mal in ihren Büchern, die schon weit her sind, also schon länger her sind, quasi Fehler machen, die sie dann aber in ihren neuen Werken halt quasi nicht mehr tun. Also quasi das reflektieren, was sie gemacht haben und merken, oh, okay, ich habe dazugelernt und dann in ihren neuen Werken halt eben ganz anders umsetzen. Ja.
Ich hoffe, dass die meisten Menschen so denken, sonst habe ich ein Problem.
so allgemein. Du streamst ja auch auf Twitch. Und für viele, die Twitch nicht kennen, Twitch ist halt eine Plattform, die halt größtenteils halt bekannt geworden ist durch Gaming natürlich. Aber Twitch bietet halt noch so viel mehr. Und du machst ja auch zum Beispiel dort Coworking oder auch, ich schreibe ein Buch an der Stelle. Wie gestaltet sich so dein Alltag zwischen Streamen, Patreon, Buchschreiben, Familie, Freizeit, alle drum und dran? Wie funktioniert das so?
Es funktioniert sehr gut. Also aktuell bin ich in einer krassen Arbeitsphase, weil sich ein paar Projekte verschoben haben von außen. Das ist für mich dann immer ein bisschen ärgerlich, weil ich habe so Monatspläne, die sind auch immer weit im Voraus. Das ist eine Excel-Liste, da trage ich ein, wie viele Arbeitstage habe ich in diesem Monat. Ich trage mir ein, ich möchte 7 Stunden am Tag arbeiten, weil am Ende werden es 9, aber ich rechne mit 7. Und dann schaue ich, in welchem Monat kann ich welches Projekt quasi noch reinpacken. Und ich bin wirklich auch so 9-to-5-Arbeitsmensch, weil einfach die meisten Leute in meinem Umfeld quasi angestellt sind. Und naja, also bringt mir dann nicht so viel, wenn ich irgendwie den Vormittag frei habe, wenn ich dann nicht mit Freunden irgendwie einen Kaffee trinken gehen kann. Deswegen habe ich mich aufgrund meines Umfelds da schon dem 9-to-5 ziemlich angepasst. Und ja, ich habe halt ich kenne mich selbst mittlerweile sehr gut. Also ich bin jemand, ich nutze die Freiheiten der Selbstständigkeit auch bis zum Äußersten aus. Das ist dann nämlich zum Beispiel so, ich weiß, wann ich meine Periode bekomme. Und ich, ohne Scheiß, ich habe meiner Lektorin bei diesem Buch jetzt, was ich gerade habe, gesagt, nee, du musst mir das Feedback eine Woche später schicken, weil sonst habe ich gerade PMS und das verkrafte ich nicht. Das ziehe ich dann auch einfach komplett durch und ich weiß genau, okay, in der Woche bin ich emotional Trash und dann will ich halt auch gewisse Arbeiten einfach nicht machen. Und meistens geht sich das auch ganz gut aus. Nicht immer, aber schon meistens. Und ja, also ich arbeite vormittags sehr konzentriert. Das ist so meine konzentrierte Arbeitsphase, dann habe ich mittags immer so einen kleinen Downer, so. Da mache ich dann so No-Brain-Aufgaben, wo ich nebenbei irgendwie eine Serie oder einen Film gucken kann oder meist Twitch, irgendeinen Twitch-Stream. Und dann gegen Nachmittag wird es nochmal produktiv und abends mache ich dann frei. Ja.
Du kriegst deinen Alltag besser geregelt als ich.
Ich habe halt so Wochenrhythmen auch. Also, weiß ich nicht, jeden Donnerstag mache ich einen Instagram-Beitrag. Jeden Freitag schreibe ich einen Patreon-Beitrag. Meine Twitch-Streams sind ja auch recht regelmäßig. Wobei ich auch sagen muss, jetzt in den letzten Monaten nicht, weil ich da privat einige Turbulenzen hatte. Deswegen das so ein bisschen unregelmäßig geworden ist und auch mein Arbeitsalltag unregelmäßig geworden ist. Aber ab 1.11. habe ich eine eigene Wohnung wieder und dann beruhigt sich das hoffentlich alles. Und dann geht das wieder in geordnete Bahnen und dann ja, ist das eigentlich ganz gut. Ich mag so eine Wochenroutine. Ich mag es, Dienstag, Donnerstags meine Coworking-Streams zu haben. Ich plane mir für diese Coworking-Streams auch meistens die Aufgaben ein, auf die ich nicht so Bock habe, weil ich mein Hirn sehr gut austricksen kann, wenn ich sowas habe wie Steuererklärung oder so und ich habe da gar keinen Bock drauf. Dann plane ich mir das für den Coworking-Stream ein und wenn ich es da auf die Liste setze, dann muss ich es machen, weil das sehen ja alle Leute. Ja. Die sehen ja dann, dass ich es nicht mache. Und das funktioniert halt richtig gut. Also ich wäre ohne den Twitch-Chat aufgeschmissen. So, das also muss ich ganz klar sagen. Aber ich bin halt, ich weiß das. Also plane ich die Aufgabe oder der Instagram-Beitrag. Ne, das wäre auch so eine Sache, wo ich so wäre, ja, ach, reicht ja auch noch morgen, reicht noch morgen. Und dann habe ich einen Monat nichts gepostet. Aber mache ich immer donnerstags im Stream. Und dann muss ich es auch machen, weil es sehen ja alle Leute, wenn ich es nicht mache. Ich habe dann immer so eine To-Do-Liste oben rechts im Stream eingeblendet und das muss dann auch alles abgehakt werden und ich plane das einfach so, dass ich die Aufgaben dann mache, wenn Leute kontrollieren können, ob ich es auch erledige.
Also wenn ich da reinschalte und ich sehe bei dir zum Beispiel Geheimprojekt oder Specialprojekt, dann denke ich mir jederzeit so, ich bin unglaublich neugierig.
Schreib mir doch.
Das würdest du mir sagen?
Ja.
Es ist doch ein Geheimprojekt.
Ja.
Okay, ich schreibe dir das nächste Mal. Warte, wir reden. Okay.
Wie einer Trash-TV-Sister zur anderen Trash-TV-Sister. Ich sehe schon, jeden, auch sagen.
Jeden Stream, wo du das jetzt drin hast, schreibt dir Anne mindestens einmal, was es ist, weil sie immer glaubt, es könnte was Neues sein, was sie noch nicht weiß. Denn ich weiß nicht, ob du Anne schon so gut kennst, aber Anne ist unglaublich neugierig. Wenn ich ihr zum Beispiel mal eine Sprachnachricht mache und sage, oh, können wir die Podcast-Aufnahme vielleicht von Samstag auf Sonntag oder andersrum verschieben, weil ich hab da was. Dann kann ich die Uhr danach schalten und weiß genau, Anne will sofort wissen, was ich habe. Egal, ob sie weiß, mit wem oder was das ist, sie möchte es gerne wissen. Also jedes Mal. Okay. Also, ja?
Kann ich gut mit umgehen.
So,
ja.
Ich weiß halt gerne alles, ja.
Verstehe ich. Schon mal überlegt, Autorin zu werden, das würde gut passen.
Also ich kann malen, aber nicht schreiben. Das funktioniert nicht. Ich habe früher in der Schule habe ich unglaublich gerne Aufsätze, ich weiß, kann man überhaupt nicht vergleichen, aber ich unglaublich gerne geschrieben. Da habe ich mir eine Ausbildung gemacht, habe gearbeitet und irgendwann hat man mir gesagt, ich sollte nicht mehr so viel reden und nicht mehr so viel schreiben, weil das sind alles Sachen, wenn ich die schriftlich gebe, die kann man mir danach umdrehen und gegen mich verwenden. Und ich habe als Sozialversicherungsfachangestellte gearbeitet und dann später als Consultant. Mhm. Und dann habe ich mir angewöhnt, weniger zu reden und weniger aufzuschreiben, weil dann hat man es schriftlich und kann das gegen mich verwenden. Stell dir mal vor, ich schreibe ein Buch und irgendwann stehen dann 10 Leute hinter mir. Nein.
Ja.
Ja.
Ja gut. Schreib trotzdem ein Buch. Ich kann es empfehlen, es macht Spaß.
Ich mach ein Kinderbuch, ein Bilderbuch drauf. Warte, du machst das Kinderbuch und ich bebilder das.
Oh mein Gott, das wäre actually wirklich süß.
Ich würde die Kinder verstören, können wir machen.
Oh ja, bitte gerne. Das ist meine Kunst, ist zwischen niedlich und brutal.
Oh, schön. Ich stelle mir sowas vor wie Richtung Happy Tree
Friends. Ja.
Schön, ja.
Das ist, da sehen wir uns, da sind wir gleich. Da, ja. Ich zeig dir nachher mal was.
Okay, damit wäre das Geheimprojekt jetzt geleakt. Jetzt wisst ihr schon Bescheid, was als nächstes da kommt. Okay.
Wir schreiben die Grimm-Märchen kindergerecht aus, aber nicht wirklich kindergerecht, weil es sind immer noch die Grimm-Märchen.
Mhm.
Oh, und ja. Anne illustriert sie dann auch naturgemäß.
Oh ja.
So, dann, wie die Stiefmutter sich zu Tode tanzt und solche Dinge.
Ja, auch wie die Hacken und wie die Zehen abgeschnitten werden, wie die Finger abgeschnitten werden. Aber bevor die Finger abgeschnitten werden vom Strubbelpeter, wird erst der Nagel rausgezogen ganz langsam. Und dann wird er abgeschnitten und dann so ein bisschen, dann merkt man, dass der Knochen da ist. Dann ist es ein bisschen schwieriger und dann, ja, bin dabei.
Perfekt. I'm in.
Ich habe eine böse Ader in mir, es tut mir leid.
Finde ich gut.
Fabi denkt sich gerade, das läuft hier aus dem Ruder. Das ist nicht okay.
Ich habe gerade überlegt, wo wir abgebogen sind, dass wir jetzt den Horror-Podcast auf einmal machen. Aber okay.
Ihr habt mich eingeladen. Was soll ich sagen?
Nun, aber wo wir doch gerade so bei Ideen und Ideenfindung sind, wie kommst du auf die Ideen zu deinen Geschichten?
Ich habe gar keine Ahnung. Manchmal stehe ich einfach da und dann habe ich so eine Szene im Kopf und dann schreibe ich die auf und entweder wird ein Buch draus oder nicht.
Das heißt, du hast auch sehr viele Ideen, wo gar nichts draus geworden
ja.
ist im Endeffekt, ja.
Mhm, weil entweder ich die nicht fertig gemacht habe oder weil sie abgelehnt wurden.
Abgelehnt?
Abgelehnt.
Es gibt einen,
nicht scheußlich.
Es gibt einen Friedhof der abgelehnten Ideen von dir?
Oh Gott, ja.
Der ist riesig tatsächlich.
Oh nein. Aber wer lehnt sie denn ab? Du selber oder?
Verlage.
Verlage tatsächlich, ja.
Mhm.
Muss man?
Auch heute noch.
Wie macht man das dann? Schreibt man so 10 Seiten mal kurz zusammengefasst und reicht die dann ein? Oder pitcht man einfach nur kurz seine Ideen?
Ich habe das große, große, große Privileg, dass mein Verlag mittlerweile weiß, dass ich unfassbar schlechte Exposés schreibe. Das Exposé von Talos hieß, Aaron kommt in die Unterwelt, wird dort festgehalten und benötigt Talos, um wieder rauszukommen, weil das einzige Artefakt ist, was sie dort befreien kann. Das ist nicht das, was in Talos passiert. Nicht mal ansatzweise. Das ist das Buch, das ich diesem Verlag verkauft habe.
Hat geklappt.
Hat geklappt. Der Verlag weiß es bei mir mittlerweile aber auch, dass ich da, ich kann halt nicht so gut mit Exposés, weil ich nicht plane und ich fasse dann was zusammen und es kommt halt was ganz anderes bei raus. Das ist aber ein krasses Privileg tatsächlich. Normalerweise ist das nicht so. Normalerweise schreibt man eine Leseprobe, mehr oder weniger umfangreich, und eben eine Zusammenfassung dazu. Ja. Aber bei mir ist es eher so, dass ich mit einer Projektliste komme und dann gemeinsam mit meiner Lektorin beim Verlag überlege, welches Projekt davon etwas für den Verlag sein könnte. Und sie müssen dann halt auch die Eventualität bedenken, dass es in eine ganz, ganz andere Richtung geht. Also bei Talos waren sie halt so, Hauptsache Hexen und Schottland so. Das war das Minimum, wo sie gesagt haben, das muss bleiben. Weißt du, ja, okay, das bleibt auch. Aber sie wissen halt bei mir, ich kann denen alles pitchen und es kommt ein ganz anderes Buch raus. Und das ist okay. Wir einigen uns dann immer auf Kernelemente, die bleiben.
Finde ich total süß. Weißt du, kannst du dich noch daran erinnern, wie du auf die Idee kamst zu Talos oder wie der Moment war, als sich das so ein bisschen kristallisiert hat?
Ja, das war eine Rachegeschichte.
Was?
Ich war in den Vaults. Ich war tatsächlich in den Vaults in Schottland. Für diejenigen, die Talos noch nicht gelesen haben oder auch so, die das nicht wissen quasi. Das sind so unterirdische Kellerräume ursprünglich gewesen, bei der South Bridge in Edinburgh. Und diese Kellerräume wurden aber halt eben unter diese Brücke gebaut, die aus wasserdurchlässigem Gestein besteht. Das heißt, die Keller waren sehr schnell nicht mehr brauchbar. Dann zog dort die Kriminalität quasi ein, Rotlicht, alles quasi. Und heutzutage ist das angeblich meistbespukteste, aber ich meine, das sagen sie alle, ne? Aber so. Und ich war dort. Ich habe die Geistertour mitgemacht und da war eine junge Tourguide, die war sehr motiviert. Sie hatte lange schwarze Haare und sie hatte sehr viel Spaß an ihrem Job. Das hat man gesehen. Die hatte auch, glaube ich, so eine sadistische Ader in sich. So, die wollte uns Angst einjagen. Sie hat es mit allen Möglichkeiten versucht und ich hatte dann tatsächlich eine Panikattacke.
Mhm. Oh shit.
Also voll ausgewachsene Panikattacke. Und dann hat sie sich auch entschuldigt. Es war alles fein. Und ich bin dann raus quasi und habe mich in den Zug gesetzt mit meinem damaligen Freund und wir sind zurückgefahren ins Airbnb und ich saß dort noch so ein bisschen zitternd und dachte mir, ich wünsche dieser Frau irgendwie, dass sie einem echten Geist gegenübersteht. Und ich wünsche es ihr einfach, ne? Die liebt Horror, safe glaubt sie da nicht dran. Ich wünsche ihr einfach, dass die einem echten Geist gegenübersteht. Und dann habe ich die Szene geschrieben mit Aaron, die einem echten Geist gegenübersteht, die ja Tourguide ist, da nicht mehr dran glaubt. Und dann ist ein Buch draus geworden. Aber ich wollte mich eigentlich nur rächen.
Finde ich unglaublich gut.
Sich.
Hast du vor, nochmal zurückzukehren, sie aufzuspüren und ihr Talus 1 bis 3 zu geben und zu sagen, herzlichen Glückwunsch?
Irgendwie ja.
Oh, das wär,
irgendwie ja. Ich weiß leider aber gar nicht mehr, wie sie hieß. So, und das ist auch schon ein paar Jahre her. Das war irgendwie vor 5 oder 6 Jahren. Länger schon, oh mein Gott. Ja, aber das war eben so der Grundgedanke. Deswegen sollte es eben auch so eine Leidensgeschichte für Aaron ursprünglich mal werden. Was ist ja dann nicht so ganz ein bisschen. Aber ursprünglich war es eben eine groß angelegte Rachekampagne.
Aber wie witzig. Stell dir mal vor, Anne, es kommt irgendwann ein Mensch auf dich zu und sagt, so, hier sind 3 Bücher, die habe ich eigentlich aufgrund dessen geschrieben, weil du mir... mit mir das und das gemacht hast.
Oh Gott.
Und du stehst da und denkst dir, wow, okay, fände ich schon krass. Also
ja, also solange es kein Thriller ist, dann würde ich mir Gedanken machen, wenn ich dort irgendwie einen Serienmörder oder sowas spiele, dann wäre es ein bisschen schwierig.
Kann ich
also ich
schreiben.
Sag mal so, Anne, ich weiß, wie du drauf bist und die Wahrscheinlichkeit wäre doch sehr hoch, dass ein Thriller mit dir als Serienmörder geschrieben wird.
Also, wenn ich einen Thriller mit Anne als Serienmörder Mörder schreiben würde, wäre sie so eine Writerin für Trash-TV und sie würde Morde am Set begehen,
oh
quasi,
ja.
Und Hinweise streuen in den Bauchbinden und Co.
Oh mein Gott.
Und das würde sie machen, weil diese Sendung quasi auf dem absteigenden Ast ist und ihre ganze Existenz, ihr ganzes Leben hängt da dran. Sie hat dieses Format damals erfunden. Sie will nicht, dass es scheitert. Also bringt sie quasi Leute dort um, damit das Interesse an dieser Sendung aufrechterhalten wird.
Ich rette Love Island, ja.
Oh mein Gott, aber ich würde es tatsächlich lesen, auch wenn ich kein Thriller-Fan bin.
Ja, guck.
Es klingt gut und so würdest du dazu kommen, Bauchbinden schreiben zu können.
Ja.
Ja, und es ist ja immer, und es ist ja auch immer wichtig, dass man für seine Bücher recherchiert. Von daher wäre es ja auch sinnvoll, auch mal beim wirklichen Reality-Format mit dabei zu sein.
Also, man könnte ja auch einen kleinen Twist einbauen, nämlich, dass du die ersten Morde begehst und dann mordet aber jemand anderes weiter.
Fabi.
Du bekommst Drohbriefe.
Oh.
Nein, so. Ich mach das nicht.
Ja. Auf der Polaris, wenn du ja da bist,
ja.
Ist auch Flo mit da, der bei Beauty and the Nerd mitgemacht hat. Wenn ihr beide gleichzeitig in derselben Halle seid, dann mache ich euch mal bekannt.
Ja, okay. Ja.
Ich glaube, das würde sich anbieten.
Das würde sich anbieten.
Oh Gott, ich bin komplett, diese Folge nimmt mich emotional durch, komplett auseinander und durcheinander. Ich finde das alles so schön, was ich heute hier erfahre. ja, ich finde das total wild, wie du erzählst, auch wie du dazu kommst. Ich finde dich super sympathisch, das ist kein Wunder. Wir mochten dich schon vorher, jetzt noch viel, viel, viel mehr.
Ich euch auch.
Oh Gott. Hast du eigentlich Lieblingsautoren, wo du sagst, wenn bei denen ein Buch erscheint, das hole ich mir immer und da greife ich auch immer zu und lese das auch und verschlinge das?
Lieber Dugo, mag ich sehr, 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 sehr gerne. Und Neil Gaiman, der schreibt hervorragenden Scheiß.
Habe ich noch nichts von gelesen, muss ich ehrlich zugeben.
Von beiden nicht?
Nein.
Also, das Lied der Krähen ist großartig.
Ja.
Und Neil Gaiman, das der Ozean am Ende der Straße, ist wirklich, wirklich gut. Aber Neil Gaiman kennt man wahrscheinlich eher so von Coraline zum Beispiel.
Mhm. Genau.
Oder Good Omens.
Stimmt, ja.
Ja. Also, der ist großartig.
Lieber Dugo hat auch das Buch geschrieben, was ich glaube, in der letzten Folge vorgestellt hatte. Die Grisha. Das
genau.
Grisha-Verse. Genau.
Ah. Die habe ich nicht gelesen, tatsächlich, die Grisha-Bücher. Ich habe eben nur das Lied der Krähen und das Gold der Krähen gelesen, was ja im gleichen Universum spielt, weil die Krischer-Bücher, also diese, ja, diese Trilogie quasi, war mir zu jugendbuchig tatsächlich. Mochte ich nicht so gerne. Zu dem Zeitpunkt. Vielleicht wäre es heute jetzt was für mich, aber zu dem Zeitpunkt war ich mehr so auf anderes aus, sage ich mal.
Wurde ja auch verfilmt. Ich kann mich erinnern, dass Anne erzählt hat, dass es sie nicht abgeholt hat, glaube ich. Die Verfilmung, die Serie, ne?
Nee, nicht wirklich. Hatte nicht ganz. Aber kann auch einfach sein, dass das filmisch für mich einfach nicht gepasst hat. Das ist halt bei mir manchmal so. Ich bin da sehr, ich nehme mir selten Zeit für Serien. Die müssen bei mir nebenbei laufen lassen, weil ich habe mein Arbeitsleben nicht im Griff wie du. Ich arbeite einfach viel zu lang und viel zu sehr, weil ich mir denke, ach ja, ich kann ja noch das machen und das machen und nehme mir wirklich wenig Zeit. Und wenn ich dann mir Zeit nehme, dann halt für, ich mache jetzt wirklich was und bin dann raus. Mhm. Und sonst läuft, muss es für mich nebenbei laufen. Das ist dann wirklich schwierig für Serien, dass sie das schaffen.
Verstehe ich. Ja, es war auch keine Serie für nebenbei schauen. Also ich finde, wenn man irgendwie so 5 Minuten nicht aufgepasst hat, war man komplett verwirrt. Weil es ja auch sehr viele Erzählstränge gibt, sehr viele Perspektiven, sehr viel Wissen einfach auch über die Welt. Es ist eine High-Fantasy-Welt. Das heißt, man weiß eigentlich auch nicht so richtig, man kennt sich nicht so aus. Ne? Das ist nicht wie, wenn man in so einem Liebesfilm irgendwie 5 Minuten nicht hinguckt, dann okay, haben sie sich gerade lieb oder nicht? Ah ja, okay, got it. Wird schon wieder anders sein dann auch irgendwann. Aber ja. Die verstehe ich total.
Deswegen, ich bin auch sonst so ein Serienwiederholer, wie zum Beispiel Gilmore Girls und Gossip Girl und Grey's Anatomy. Großartig. Das läuft bei mir immer einmal im Jahr immer durch. Oder Downton Abbey und ja. Ich bin ein Wiederholungstäter.
Das ist in Ordnung.
Welches Buch hast du eigentlich als letztes gelesen?
Als letztes habe ich gelesen, beziehungsweise lese ich aktuell noch, Wer die Hölle kennt. Das ist die Fortsetzung von Das neunte Haus von Libarduco.
Ah, okay.
Ist jetzt schon eine Weile draußen. Ich komme aber aktuell nicht so viel zum Lesen.
Liest man viel als Autorin? Gehört das mit dazu?
Ich wünschte, ich könnte sagen ja. Aber in meinem Fall war es auch nach dem Lektoratsdasein ein bisschen so, dass ich Ermüdungserscheinungen hatte vom Lesen. Also, dass ich nicht mehr so entspannt lesen konnte, sondern es immer handwerklich betrachtet habe irgendwie. Und es auch jetzt als Autorin ist es schon auch noch so, dass ich sehr selten Bücher wirklich von vorne bis hinten durchsuchte, sondern ich bin so, oh, okay, der Charakter ist gut aufgebaut. Okay, wie hat sie das gemacht? Und dann so in diesen Modus komme, was natürlich auch super cool ist und was ich auch sehr gerne mag. Aber es ist nicht mehr dieses Lesen von früher, ne? Dieses entspannte Lesen, sag ich mal. Das schaffen Bücher selten bei mir heutzutage.
Einen so wirklich abholen, dass man sich irgendwie in eine Ecke kuscheln will mit seiner Decke, dazu einen Tee trinken und einfach in die Welt versinken will.
Ja.
So.
Ja. Und nicht auf die Uhr schaut. Und dann ist es 2 Uhr nachts und man hat irgendwie das Buch gebinged.
Ja.
Kenne ich auch nicht mehr so. Aber hast du denn ein absolutes Lieblingsbuch? Wenn dich jemand fragen würde, boah, Liza, ich habe keine Ahnung, was ich lesen soll. Welches Buch würde dir sofort einfallen?
Das letzte Einhorn.
Oh Gott.
Das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Ich muss leider sagen, ich habe noch keine wirklich gute deutsche Übersetzung gefunden. Muss ich an der Stelle leider sagen. Also ich finde, aber es ist auch super schwierig bei diesem Buch, weil es einfach auf Englisch so viel Sprachspiel auch hat. Das finde ich tatsächlich schwierig. Normalerweise lese ich Bücher lieber auf Deutsch, weil ich auch einfach, es gibt viele sehr, sehr gute Übersetzungen. Bei dem Buch habe ich leider noch keine gefunden. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher und Das wandelnde Schloss.
Oh, das habe ich auch gelesen, ja.
Das mache ich auch richtig, richtig gerne.
Das habe ich nur gesehen, aber da hatte letztens bei mir im Discord jemand gepostet, der das Buch gelesen hat, der auch total begeistert war dann davon. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es davon auch ein Buch gibt.
Das ist tatsächlich persönliche Angebereigeschichte jetzt an der Stelle. Das Buch habe ich quasi als Lektorin gekauft. Also natürlich nicht damals, als es rauskam, aber ich wollte es unbedingt auf Deutsch lesen und es gab es nicht. Weil die Rechte hat damals Carlsen gehabt und die haben keine Neuauflage von diesem Buch gemacht. Und das heißt, als ich dann einen Lektoratsjob hatte, habe ich mich dahinter geklemmt und irgendwie diese Rechte ausfindig gemacht und habe dieses Buch eben nochmal neu, ich habe so die Rechte Carlsen abgekauft, pipapo, bla bla bla. und dieses Buch nochmal neu rausgebracht dann. Das kam damals raus unter Sophie im Schloss des Zauberers. Und ich habe wirklich auch, es hat ewig gedauert, weil die Autorin ist leider verstorben. Das heißt, ich musste auch mit einer Erbengemeinschaft diskutieren über eine Agentur in UK. Das war Pain. Also es war eine meiner ersten Amtshandlungen, als ich angefangen habe als Lektorin. Und es war aber erst abgeschlossen, kurz bevor ich gegangen bin, also 2,5 Jahre später. So lange hat sich dieser Prozess gezogen. Aber ich wollte dieses Buch so unbedingt mit einer guten deutschen Übersetzung auf den Markt bringen. Ich wollte es. Und ich finde es so schön, wenn ich heute in den Buchhandel gehe, die haben es eigentlich fast alle da. Das wandelnde Schloss ist eigentlich überall. Und ich denke mir jedes Mal so, ja, okay, das Buch ist schon uralt. Und ne, also ich habe eigentlich überhaupt nichts. Aber ich für diese Ausgabe bin ich verantwortlich. Für die mit dem schönen grünen Cover. Für die bin ich verantwortlich. Das ist ein schönes Buch. Lest es.
Ich hab schon gelesen, tatsächlich. Aber das letzte Einhorn habe ich bisher nur gesehen, quasi, auch als Kind damals. Und Rotz und Wasser geheult, ja, als dieser Song eingespielt wurde.
Ist bei mir immer noch so, ich gucke immer das letzte Einhorn, die unendliche Geschichte, immer zu Weihnachten. Und beide Filme sind halt so, da bin ich so nah am Wasser gebaut, auch halt die unendliche Geschichte ist ja auch so, also als Erwachsener sich das nochmal anzuschauen, dann die Sümpfe der Traurigkeit, wie das Pferd dort aufgibt und alles so, oh, Fatih und ich sind das letzte Mal rausgegangen, wir konnten es beide nicht.
Aber gutes Stichwort, also wenn ich noch ein deutschsprachiges Buch empfehlen soll, originär deutschsprachig, dann Momo. Ich finde, Momo ist auch so ein Buch, das kann man in jeder Lebenslage lesen und man liest es immer anders, je nachdem, wie man gerade drauf ist, und das finde ich super schön.
Habe ich auch nie gelesen.
Do it.
Ja, dann müssen wir wohl mal
Momo. Hast du jetzt ein bisschen was vor, ne?
Ich habe es nämlich auch noch nicht gelesen, Anne.
Also es ist wirklich, wirklich schön.
Wir haben ja immer so im Hintergrund so eine kleine Liste, die sich füllt.
Ja.
Wir haben dieses Jahr seit Beginn des Podcasts schon verdammt viel gelesen. Das ist schon echt. Ja. Und wir füllen so langsam ein paar Lücken bei uns. Das ist
voll gut.
Und man lernt immer mehr mit dazu kennen von Menschen, die halt vom Lieblingsbuch mit erzählen und so. Und gerade Momo ist auch von Frau Sterntreu, von einer Modin von mir und auch von einer Freundin, halt auch mit das Lieblingsbuch, was mir auch ganz fest empfohlen hat, das mal zu lesen. Und genauso wie auch die unendliche Geschichte zum Beispiel. Habe ich auch nun gesehen.
Oh, und Pans Labyrinth.
Oh ja,
auch
oh mein
ein großartiges
Gott.
Buch.
Ja, das habe ich.
Großartiges Buch.
Das ist so, Pans Labyrinth
ich
ist großartig.
Auch nur den Film.
Oh, der Film ist schon großartig. Ich bin damals ins Kino gelockt worden mit Es ist ein Märchen. Ich war mit meinen Eltern, Papa verstört, hat gleich geheult, Mutti komplett sprachlos und ich so, geil. Aber keine leichte
großartiges Kost. Buch. Mhm. Weil einfach Cornelia Funkes Sprachstil so hervorragend zur Geschichte passt. Der hat ja auch eine ganz besondere Art zu erzählen, die ich auch sehr gerne mag. Tintenherz mochte ich auch richtig gerne. Und Reckless mochte ich auch richtig gerne. Und das passt so gut zu Del Toro einfach. Ach, großartig.
Ja, das stimmt. Del Toro mag ich auch sehr. Ach Gott. Fabi?
Ja.
Ja.
Wir müssen noch mehr lesen. Wir machen uns einfach irgendwann selbstständig mit dem Podcast und dann lesen wir den ganzen Tag nur.
Bester Plan.
Ja, und dann besprechen wir einfach 3 Bücher die Woche.
Geil.
Oh ja. Ja, ich die manchmal einfach nichts lesen kann, weil mein Kopf so im Gedankenkarussell ist. Aber ja, natürlich, ich lese 3 pro
ja,
Woche.
Ja, aber dann sind wir selbstständig, dann machen wir nichts anderes.
Okay.
Das ist so, irgendwann, wenn wir groß und erwachsen sind, dann.
Das wird unser Lebenstraum.
Ja.
Unser Wunschberuf, meinst du?
Könnte schon sein. Oder wir machen auf Twitch als nächstes nicht Coworking, sondern Co-Reading.
Das ja, gibt es tatsächlich.
Ja.
Das wusste ich nicht, hat mich mein Chat aufgeklärt. Es gibt tatsächlich wohl Co-Reading. Da sitzen Leute im Stream und haben dann quasi so einen Timer zu laufen, wo sie zusammen quasi dann lesen. Und auch Pausen natürlich zwischendurch machen und so weiter. Kannte ich auch so noch nicht. Habe ich bisher auch noch nicht gefunden, aber ich habe auch noch nicht so explizit gesucht, muss ich gestehen.
Manche Leute lesen auch während meiner Arbeitspomodoros.
Das finde ich auch cool. Ich bin nur leider arbeiten, wenn du arbeitest.
Das ist logisch, ja.
Diese Zwickmühle aber auch.
Ach, Mist, ey. Ich muss einfach auch selbstständig werden, damit ich mit Liza mitarbeiten und lesen kann,
ja,
dann in der Zeit.
Das ist das Ziel.
Siehst du, da sehe ich uns. Das wird schon. Langes Ziel, das kriegen wir hin.
Okay, soll ich die Thematik anwärmen, auf die Liza nämlich gar nicht vorbereitet ist?
Ja, wir haben nämlich eine kleine Überraschung für dich.
Aha.
Oh.
Mhm.
Aha.
Ja, eine sogenannte Schnellfragerunde. Die Fragen haben wir dir nicht vorher so ein bisschen so rübergeschoben, weil es darum geht, dass du schnell und aus dem Bauch heraus antworten sollst. Das sind keine schwierigen Fragen,
okay.
Um dich kurz vorzubereiten. Und meistens kannst du sie auch nur mit einem Wort oder einem Satz beantworten oder mit Ja oder Nein.
Okay.
Soll ich loslegen?
Ja.
Ja.
Okay. Physisches Buch oder E-Book?
Physisch.
Okay. Buchrücken brechen, ja oder nein?
Nein.
Dieses, die Seufzer hinten dran. Anne, schäm dich, siehst du?
Nein. Talus musste ich nicht
Anne
brechen.
Sieht in dem Stuhl.
Ja, danke.
Ich bin ja wohl mein.
Ja, nee, ich musste es nicht brechen, weil es schon bequem war zu lesen. Aber manche Bücher musst du wirklich erst den Rücken brechen.
Das stimmt. Talus ist super floppy. Super floppy. Wenn du das im Physischen hast, ich war auch begeistert, das ist sehr. Fällt von alleine auf. Das finde ich auch großartig. Bin nämlich auch kein Buchrückenbrecher. Ich hasse das auch.
Das ja, ist
jedes
schlimm.
Mal Diskussionsebene mit Anne und mir. Okay, es sollte eine Schnellfragerunde sein. Lesezeichen oder Eselsohr?
Lesezeichen?
Ja. Buch mit Farbschnitt oder ohne?
Ohne.
Wie ordnest du dein Bücherregal? Nach Farbe, nach Autor oder nach was ganz anderem?
Nach Abteilungen.
Abteilung.
Also nach Genre.
Ah, okay.
Wie im Buchladen. Weil ich auch sehr oft Bücher verleihe und Leute mein Bücherregal auch ein bisschen so als Bücherei wahrnehmen und es dann leichter, wenn das so sortiert ist.
Ach, cool. Wenn wir mal ein neues Buch brauchen, wissen wir.
Kommt vorbei.
Ja. Okay, und letzte Frage. Wie entscheidest du deinen nächsten Buchkauf? Cover, Klappentext, Autor?
Autor.
Autor. So, Autor. Das war's schon.
Oh, das war ja schnell.
Es sollte ja auch eine Schnellfragerunde sein.
Okay, ich dachte, jetzt kommen so richtig gemeine Fragen.
Nee, wir sind doch nicht gemein. Vielleicht manchmal, aber doch nicht, wenn nicht unvorbereitet.
Und nicht, wenn uns andere Leute...
Ich habe gerade meinen schockierten Blick nicht gesehen.
Ja. Und halt auch nicht, wenn andere Leute zuhören.
Also,
das ist...
Das ergibt Sinn.
Wir haben zum Ende einer jeden Folge immer die Klappentexte der Woche. Und wir haben heute was Besonderes vor. Also zum einen, wir singen immer. Du musst mitsingen.
Ich muss es auch immer, Liza. Es tut mir leid.
Nein.
Liza überdenkt gerade ihr Leben. Zum anderen hast du auch zwei mitgebracht und du darfst entscheiden, was wir als nächstes lesen. Und zwar, wir haben zwar aktuell ein Buch, was wir lesen, was aber danach rankommt.
Was heißt, ja, ich habe zwei Klappentexte dabei.
Ich bin sehr gespannt.
Vielleicht kriegen wir dich ja auch von einem von uns überzeugt.
Vielleicht.
Das könnte ja passieren. Wer weiß das?
Ist Momo dabei? Ich bin überzeugt.
Es wird sehr lustig. Ich sag's gleich.
Okay.
Also ich bin bei mir ganz grundsätzlich einfach durchs Regal gegangen, habe jetzt jeweils welche dabei, die ich schon mal vorgestellt habe, aber die habe ich halt da, weil ich mir dachte so, nein, ich bin für den Subabbau.
Das ist löblich, ich werde dich heute vom Gegenteil überzeugen.
Ich habe auch tatsächlich ein physisches Buch, was hinter mir im Regal steht und ein E-Book, was auf meinem Kindle rumgammelt. Schon seit längerer Zeit, was ich dann auch mal endlich lesen wollen würde. Aber wir entscheiden heute nicht, Anne.
Nein.
So ist das halt.
So ist es halt. Im Übrigen kann ich ganz kurz, wo ich Kinder höre. Ich habe ja noch meinen Opa, der so lange braucht zum Umblättern. Meine Familie hat sich zusammengetan, hat gerade beim Angebot zugeschlagen, mir ein Kindle geholt, den ich zu Weihnachten bekomme. Das heißt, ich war gestern kurz bei meinen Eltern, habe dort mitbekommen, wie der Postbote es abgegeben hat. Sie haben es mir kurz gezeigt und weggeräumt.
Oh, wie früher.
Oh, nein. Du bekommst es wirklich erst zu Weihnachten.
Ja. Und das ist Weihnachten und Geburtstag zusammen. Also ich verstehe es schon. Es ist schon in Ordnung.
Okay.
Hart. Aber es ist ein bisschen traurig.
Ja, es ist so okay. Eine kleine Träne kullert gerade an das Wange herunter. Aber ja.
Ja, ich bin begeistert. Okay. Es wird wenigstens wieder schön eingepackt werden, so in schönes Geschenkpapier und so. Und dann habe ich was zum Auspacken.
Anna, lass uns das Pflaster abziehen. Ich will das Singen hinter mich bringen, muss ich gestehen.
Okay. Und damit willkommen zu den Klappentexten der Woche. Leisa hat nicht mitgesungen, wir müssen das nochmal wiederholen.
Oh, das ist so garstig, Leisa. Wirklich.
Ich will das nicht.
Wir wiederholen nochmal ganz kurz. Und damit herzlich willkommen zu den Klappentexten der Woche.
Ich dachte, ich muss das nicht machen.
Das denke ich auch jede Folge wieder und meine Hoffnungen werden immer wieder zerschmettert.
Ich liebe es, andere Leute zu quälen. Nicht nur euch, sondern auch die Zuhörenden.
Wäre mir nicht aufgefallen.
Nun. Ja. Wer mag denn anfangen von euch? Oder ich? Mir du. Ist es Wurst. Ich soll anfangen.
Ja.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr reagieren werdet. Besonders wie Leise reagieren wird. Denn ich habe vielleicht ein Buch mitgebracht, was in dieser Podcast-Folge schon genannt wurde. Nun, okay. Der Tod besiegt alles. Wahlspruch vom Hause Lethe oder Leith. Acht mächtige Studentenverbindungen beherrschen nicht nur den Campus der Elite-Universität Yale, sondern nehmen seit Generationen Einfluss auf Politik, Wirtschaft und Gesellschaft der USA. Das neunte Haus jedoch überwacht die Einhaltung der Regeln. Denn die Macht der Verbindungen beruht auf uralter dunkler Magie. So können die Mitglieder der Skull and Bones die Börsenkurse aus den Eingeweiden lebender Opfer hervorsagen, während Haus Aurelian oder Aurelian durch Blutmagie Einfluss auf das geschriebene Wort nehmen kann. Ebenso hilfreich für die Juristen wie für BestsellerautorInnen. Als auf dem Campus von Yale eine Studentin brutal ermordet wird, sind die Fähigkeiten der Außenseiterin Alex Stern gefragt, die eben erst vom neunten Haus rekrutiert wurde. Nur Alex ist auch ohne den Einsatz gefährlicher Magie möglich, die Geister der Toten zu sehen. Um eine Verschwörung aufzudecken, die weit über 100 Jahre zurückreicht, muss Alex ihre Fähigkeiten bis aufs Äußerste ausreizen. Campusleben, dunkle Magie und eine Heldin mit Kultpotenzial. Das neunte Haus verbindet Urban Fantasy mit Gothic Noir zu einem unwiderstehlichen Mix.
Ja, wir können die Runde dann hier auch schon beenden.
Okay. Das Lustige ist, ich habe, also es, das Buch heißt Das neunte Haus von Leigh Bardugo. Ich habe das in meinem Bücherregal, seitdem es erschienen ist, tatsächlich 2020 und habe durch dich, durch deine Insta-Story, als du den zweiten Teil gezeigt hast, gedacht, Mensch, eigentlich müsste ich das auch mal lesen und dachte, ja. Ich bringe es einfach mal mit.
Ja, ist ein großartiges Buch.
Ja, ist tatsächlich der zweite Teil, wie wir gerade schon gewusst haben, weil Leisa hat uns ja gesagt, sie liest den zweiten Teil gerade. Der zweite Teil einer Reihe und ja, hat stolze 528 Seiten und ist im Knauer Verlag erschienen.
Kann man den zweiten Teil so lesen? Muss man den ersten Teil dafür haben?
Der ist das neunte Haus, ist der erste
Teil. Ah, okay.
Genau. Und Leisa liest aber gerade den zweiten. Deswegen musste ich mich gerade im Schmunzeln zurückhalten, weil ich so dachte, oh.
Ich verstehe. Clever.
Ja. Guter Start. Ich bin bereit für mehr.
Okay, dann reiß ich das mal ein. Aber ich glaube, das wird nicht so ein Burner, sondern so, okay, ich bringe jetzt halt mal meinen Sub mit. Die Bibliothek von Alexandria ist niemals untergegangen. Sie verwahrt im Verborgenen seit Jahrtausenden die dunkelsten Geheimnisse der Menschheit. Alle 10 Jahre bekommen die talentierten MagierInnen ihrer Generation die Möglichkeit, das uralte Wissen zu studieren. Jene, die die Initiation überstehen, erwartet ungeheurer Reichtum, Macht und Weisheit. Doch von den 6 Auserwählten werden nur 5 überleben. dieses Mal mit dabei Libby Rhodes und Nico da Verona, zwei begnadete Physiomagier von der New York University of Magical Arts, die einander nicht ausstehen können. Die Telepathin Parisa Kamali und der Empath Callum Nova, beide Meister der Manipulation. Tristan Kane, der zynische Sohn eines Londoner Gangsters, der jede Illusion durchschauen kann. Und Rainer Mori, eine mysteriöse Naturmagierin aus Japan. Zwischen den mächtigen Adepten beginnt ein Spiel auf Leben und Tod.
Auch solide.
Es handelt sich hierbei um The Atlas Six von Olive Blake im Thor Verlag erschienen.
Steht Thor macht sehr gute Bücher.
In meinem Regal.
Ich habe euch einen kleinen Ausreißer mitgebracht aus euren üblichen Lesegewohnheiten.
Oha. Jetzt bin ich gespannt.
Um euch so ein bisschen vielleicht auch mal in andere Gefilde zu locken, könnte man sagen. Florenz 1469. Die ganze Stadt feiert die Hochzeit von Lorenzo de' Medici, dem Sohn der märchenhaft reichen Bankierfamilie und zukünftigen Herrscher. Drei der Hochzeitsgäste, Giuliano de' Medici, der ewige Zweitgeborene, die aufstrebende Malerin Fioretta Giorini und der junge, noch unbekannte Leonardo da Vinci ahnen noch nicht, wie eng ihre Schicksale mit dem der Stadt verknüpft sind. Denn während die drei nach ihrem Platz in der Welt suchen, wird Florenz schon bald von allen Seiten bedroht und den Feinden der Medici ist jedes Mittel recht, die Familie zu bekämpfen. Als sich sowohl Fioretta als auch Leonardo in einen Medici verlieben, werden sie schon bald tief in ein gefährliches Spiel aus Intrigen, Politik und Verrat gezogen, das tödlich enden wird. Mit dem historischen Roman Florentia im Glanz der Medici lässt es sich wunderbar eintauchen in die ebenso faszinierende wie spannende Zeit der Renaissance. Es ist nämlich Florentia im Glanz der Medici von Noah Martin.
Das klingt auch
historischer Roman, der allerdings auch so ein bisschen, also die Gayness von Da Vinci beleuchtet. Deswegen bin ich da sehr begeistert.
Es ist auch sehr cool. Und ich glaube, es ist nicht so dann wie die Bridgerton-Sachen mit Sexy Smexy mit dabei, sondern anständig.
Nee, überhaupt nicht.
Anständig.
Es ist schon ein bisschen Sexy Smexy, aber in anständig.
Aber stimmt, wir haben uns das immer mal wieder vorgenommen, aber wir hatten bisher noch keinen historischen Roman. Du hast recht. Ich weiß, die Bridgerton-Reihe stand mal auch auf dem Spielplan, aber wir haben uns warum auch immer nie dafür entschieden.
Ja, ich weiß nicht.
Lest lieber.
Ich glaube, da war jemand, der das ganz groß abgewehrt hat.
Und ich, obwohl Bridgerton geht, aber ich erinnere mich an dieses Hotel am See, wo ich so dachte, und dann kommt Juan.
Nein, Anne, ich kann
irgendwann müssen wir das.
Nein. Das ist ein sehr, sehr guter Roman. Ich habe euch doch keinen nicht guten Roman mitgebracht, wobei ich nicht weiß, wie die Bridgerton-Bücher sind. Ich habe die nicht gelesen, ehrlich gesagt.
Wir auch nicht.
Noch nicht.
Noch nicht. Okay, dann bin ich ja schon wieder dran. Mensch, irgendwie. Okay, um euch bei Reality-TV vielleicht mal ein bisschen abzuholen, weil ich habe ja scheinbar gerade erfahren, dass ihr beide Fans davon seid, bringe ich einen Klappentext der Woche mit, den Anne vielleicht schon kennt. Aber ich wollte ihn einfach nochmal in die Runde schmeißen, weil ich möchte das Buch wirklich gerne lesen. Okay, ein alter Landsitz, ein sabotierter Backwettbewerb, ein mysteriöser Mord. Der kulinarische Wohlfühlkrimi rund um den TV-Backwettbewerb, The Bake Week, ideal zum Miträtseln oder Genießen. Betsy Martin, Starköchin und Jurorin, öffnet zum 10. Mal die Türen für die Bake Week, einen erfolgreichen Backwettbewerb eines bekannten Streamingdienstes. Mit dem Fernsehteam, den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, muss sie dieses Jahr auch einen zweiten, jüngeren Juror auf ihrem Landsitz und Elternhaus Grafton Manor willkommen heißen. Ihre Begeisterung für die Konkurrenz hält sich allerdings in Grenzen. Das Ensemble des Backwettbewerbs ist wie stets bunt und gemischt. Neben einer großmütterlichen älteren Dame sind ein wissenschaftlicher Perfektionist, eine ehrgeizige junge Frau, ein gelangweilter Startup-Millionär, ein Familienvater und eine labile Hobbybäckerin vertreten. Doch hinter den Fassaden, nicht nur des Hauses, sondern auch der Menschen, verbergen sich Rätsel und Geheimnisse. Kleine Sabotageakte eskalieren und es kommt, wie es kommen muss. Bald liegt eine Leiche am Set. Jessa Maxwell lässt uns in Wer den Löffel abgibt, nicht nur von Kuchen und dampfendem Brot träumen, sondern schafft es, eine perfekte Balance zwischen Humor, Behaglichkeit und der Spannung eines klassischen Whodunit-Krimis. Ja.
Wer den Löffel abgibt?
Ja, es heißt The tatsächlich. Im Deutschen, wer den Löffel abgibt, im Englischen The Golden Spoon.
Ich nehme euch mal mit, so in die Verlagswelt, ein kurzer Ausflug. Solche Titel entstehen in sogenannten Titelrunden. Da sitzen dann das Lektorat gesammelt und man hat so Sheets dabei, in denen eben das Buch zusammengefasst ist, Klappentext, englischer Titel und dann Titelvorschläge. Und dann wird sinniert und darüber diskutiert, welcher Titel passt. Ich frage mich, ob Wer den Löffel abgibt, so ein No-Brainer war, wisst ihr, so im Sinne von, das stand auf dem Zettel und alle waren so, oh mein Gott, ist das genial. Oder war das so ein in den Raum geworfener, haha, wer den Löffel abgibt und alle so, oh mein Gott, das ist es. Oder waren es Tränen, Schweiß und viele Wochen Diskussion? Ich will es wissen, aber es ist großartig.
Es ist ein geniales Wortspiel.
Oder?
Das ist großartig.
Vor allen Dingen, wie gesagt, im Englischen heißt es The Golden Spoon, bei uns heißt es, wer den Löffel abgibt.
Perfekt. Geschrieben
von Jessa Maxwell, ist auch ein kürzerer Whodunit-Krimi mit 350 Seiten, erschienen bei Knauer. Also vielleicht kannst du ja da mal.
Oh mein Gott, jetzt habe ich auch noch die Gesichter dazu. Kann ich mir auch noch die Kollegschaft einfach, und ich weiß wahrscheinlich, ich bin mir so sicher, von wem dieser Titel kam. Oh.
Schreib mal eine WhatsApp hin und sag mal, was du da hast.
Jetzt sind wir ehrlich gesagt auch neugierig, wie es zu dem Titel kam. Also falls du es irgendwann mal in Erfahrung bringst, wir sind gerne
mitwissend. Ich werde berichten. Ich schreibe gleich eine WhatsApp nach dem Podcast, ich werde berichten.
Genau. Achso, vielleicht sollte ich noch sagen, das Buch erschien vor 4 Tagen. Ist also relativ frisch. Aber ist schon auf meinem E-Book, weil das E-Book tatsächlich schon vor einem Monat erschien. Fand ich ganz wild. Aber das physische Buch gibt es erst seit 4 Tagen.
Okay. Da du so schön beim Krimi bist, mache ich dort einfach mal weiter. Man möchte meinen, so eine luxuriöse Seniorenresidenz in der idyllischen Grafschaft Kent ist sein friedlicher Ort. Das dachte auch die fast 18-jährige Joyce, als sie in Coopers Chase einzog, bis sie Elisabeth, Ron und Ibrahim kennenlernte oder, anders gesagt, eine ehemalige Geheimagentin, einen ehemaligen Gewerkschaftsführer und einen ehemaligen Psychiater. Sie wird Teil ihres Clubs, der sich immer donnerstags im Posizimmer trifft, um ungelöste Kriminalfälle aufzuklären. Als dann direkt vor ihrer Haustür ein Mord verübt wird, ist der Ermittlungseifer der 4 Senioren natürlich geweckt. Und selbst der Chefinspektor der lokalen Polizeidienststelle kann nur über ihren Scharfsinn staunen.
Oh, das klingt ja richtig cute.
Es sind Ermittler-Senioren.
Genau. Kurzer Ausflug. Tatsächlich waren Anne und ich mal gemeinsam in der Buchhandlung und wir haben das beide gesehen und beide gedacht, oh Gott, wir wollen das unbedingt lesen. Und sind bisher noch super nicht cute dazu gekommen, tatsächlich.
Das ist,
Die Auswahl wird schwer.
Ja, wir mussten ja selber nicht auswählen, deswegen haben wir extra Schwierigkeiten.
Genau. Toll.
Es ist, freu mich. Es ist der Donnerstagsmordclub und von Richard Osman geschrieben und im Ullstein Verlag erschienen. Und es erinnert mich vom Feeling hier so an, Fabi hatte mir mal eine Serie empfohlen, die einen Podcast macht über Kriminalfälle. Und so ähnlich habe ich das Feeling dort auch.
Genau, Only Murders in the Building.
Ja.
Ist das. Ja, da geht es auch um einen Podcast mit 2 älteren Herren und einer jüngeren Frau. Komischerweise passieren in diesem Haus jetzt schon in der 3. Staffel verdammt viele Morde. Also Wahnsinn. Aber ja, sie klären sie alle auf bisher jedenfalls. Ich kann zur dritten Staffel noch nicht so viel sagen, aber ja.
Sie mit Detektiv Conan, wo man sich denkt, der kann nicht mal in den Urlaub fahren, dass da ein Mord geschieht.
Und wie viele Morde dort in Japan eigentlich passieren mit seinen tausend irgendwas Folgen.
Und alle benutzen Eis oder Bindfäden. Es ist faszinierend.
True. Aber es holt mich immer noch ab, muss ich gestehen. Ja. Ich gucke es immer noch gerne.
Ich habe euch noch einen passend zur Jahreszeit und dem Oktober einen Horrorroman mitgebracht.
Oh no!
Oh ja!
Dies ist die Geschichte der verstorbenen Cassandra Tipp. Cassandra war erfolgreiche Autorin, exzentrische Tante und angeklagte Mörderin. Sie hinterließ ihren Nachfahren ein Buch, das ihre Geschichte erzählt. Eine Geschichte von Pepperman, dem Wesen aus dem Wald, das Cassandra beschützte. Eine Geschichte von blutigen Nächten und magischen Geschenken. Eine Geschichte von Ehemännern aus Zweigen und Steinen. Und die Geschichte von Kindern, die im Wald verloren gingen. Oder vielleicht doch eine Geschichte über ein kleines Mädchen, das im Schatten eines dunklen Waldes und furchtbarer Erinnerungen aufwuchs? Es ist deine Entscheidung, ob du Cassandras düsterem Märchen glaubst. Denn was ist, wenn uns die Vernunft nur davor schützt, die Wahrheit zu sehen? Pepperman von der norwegischen Autorin Camilla Bruce ist ein Fantasy-Roman, der geschickt mit der Frage nach unserer Einbildungskraft und dem Glauben an das Übersinnliche spielt. Die tiefen Wälder Norwegens sorgen dafür für eine magisch-unheimliche Atmosphäre.
Oh, das klingt gut. Fabi stimmt. Das ist
sehr, sehr gut. Fabi, magst du keinen Horrorroman?
Ich bin ein absoluter Schisser. Und das Problem ist, also Horrorfilme gehen gerade noch, aber ich vertraue meinem Hirn und meiner Fantasie nicht. Und sobald ich Dinge lese, ist mein Hirn extrem ausschmückend und die Bilder in meinem Kopf sind sehr schwierig. Und deswegen bin ich ein absoluter Schisser, weil ich meinem Hirn gar nicht traue.
Ja, okay, aber dann viel Spaß mit Pepperman. Ja.
Also wenn ich dann irgendwann nicht schlafen kann, rufe ich dich dann einfach an, ja?
Das ist, ja, aber dann ist die Entscheidung gefallen.
Oh no!
Und du hast Anne als sadistische. Anne, guck schon auf. Anne,
ich guck gerade.
Oh no.
Aber es ist ein recht kurzes Buch tatsächlich mit 256 Seiten. Also der Horror ist schnell überstanden.
Das ist, also ich find's gut. Liza wird mir immer sympathischer, hat eine genauso sadistische Ader wie ich. Fabi überdenkt gerade ihr Leben.
Ja.
Oh Gott.
Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Buch sagen werdet, tatsächlich.
Damit ist die Entscheidung getroffen. Oh Gott. Okay. Oh Gott, Fabi. Das Gute ist, 256 Seiten, vormittags lesen, wenn es hell ist. Wir können auch gerne gemeinsam lesen.
Ist auch tatsächlich so ein Einrutschbuch. Finde ich persönlich. Ist ein Einrutschbuch. Ein
Pflaster mit Eimer abziehen.
Okay.
Oh Gott.
Bitte schreib mir.
Du wirst dann mitkriegen, wie Fabi es findet, nächste Woche auf der Polaris.
Oh, ich freue mich.
Oh, ich weiß gar nicht, ob ich es bis dahin schon schaffe. Das kann ich nicht versprechen.
Das stimmt.
Ich bin so gespannt. Also die Sache ist, das Buch beschäftigt mich auch nach Jahren, das ist schon vor einer Weile erschienen, immer noch inhaltlich sehr, 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 sehr stark. Also es ist so ein Buch, das sehr lange in mir nachhalt. Aber ich habe bisher halt noch fast niemanden gefunden, der es gelesen hat.
Dann hast du jemanden zum drüber sprechen. Aber damit nimmst du ja nicht nur uns in die Pflicht, sondern auch die ZuhörerInnen, die das jetzt gerade mitbekommen. Wir machen ja auch immer ein Buddy-Read.
Lest es.
Ihr habt es gehört, Liza.
Lest es, wirklich.
Das ist...
Ich liebe das.
Ja.
Ja, lest es. Nein, ich krieg das schon hin. Ich glaube an mich. Ich schaffe das.
Du schaffst das. Ja. Ich bin auch sehr zuversichtlich. Das schaffen wir schon. Ich möchte einmal ein riesengroßes Danke aussprechen. Das war unglaublich schön, dich heute mit dabei zu haben. Dankeschön für deine Offenheit, für einfach die Zeit, die du uns auch geschenkt hast. Du bist unglaublich sympathisch, ich mag dich total gerne. Jetzt noch ein bisschen mehr mit den Hintergrundinfos. Ich finde es unglaublich süß, auch wie dein Name zustande gekommen ist. Und dass du genauso Trash-TV magst und dass du auch genauso magst, andere Leute zu quälen. Das ist wirklich einfach schön.
Ja, ich fand es auch ziemlich cool zu erfahren, was die Grundidee quasi auch so ein bisschen von Talos ist. Ja. Weil wir das ja nun aktuell beide gelesen haben. Und ich hätte nicht gedacht, dass da so eine Geschichte dahinter auch steckt. Also auch wenn es nur ein kleiner Funken ist, aber daraus dann so eine Geschichte dann geworden ist.
Eine Rachegeschichte.
Ja.
Es war sehr, sehr schön hier zu sein, mal auf der anderen Seite des Podcasts quasi. Es war sehr schön. Ich rede so gerne mit euch. Und über Bücher reden ist immer schön,
ja. Oder?
Ja.
Das ist, ich meine, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Vielleicht kommen wir auch irgendwann noch, also wir haben es auf jeden Fall vorgenommen und wir müssen Talos 2 lesen, ganz klar.
Ja.
Weil du den fiesesten Cliffhanger ever nach Talos 1.
Dazu gibt es auch eine Geschichte.
Zum Cliffhanger?
Ja.
Kannst du den spoilerfrei erzählen?
Ja.
Oh, okay.
Dann ich habe das Lied der Krähen gelesen von Libaduko. Und das hat auch so einen fiesen Cliffhanger und ich musste dann ein Jahr warten, bis dieses neue Buch erschien. Und in diesem Jahr ist meine Kreativität total hohl gedreht und das hat auch ein großes Fandom und die Kreativität von allen ist hohl gedreht. Und es hat mich einfach so daran erinnert, wie schön es einfach ist, wenn Geschichten so viel offen lassen, dass die eigene Fantasie anspringt und man sich so viele Gedanken macht und selbst Geschichten spinnt und so weiter. Und ich dachte mir, ich will das auch irgendwie in Leuten auslösen. Und dann muss es ein Cliffhanger sein, der so richtig fies ist und der auch dafür sorgt, dass Leute sich wirklich Gedanken machen wollen. Wisst ihr? So, dass man wirklich überlegt, oh.
Cool.
Also wir haben ja uns auch Gedanken gemacht, so ein bisschen. Aber das hörst du dann ja auf deiner nächsten Autofahrt dann.
Sag. Wobei ich dann wirklich nervös bin, wenn du dir sowas anhörst, so, oh mein Gott. Das ist sonst doch.
Ich bin gespannt.
Ganz kurz, du hast ja, also du schreibst ja nicht nur Bücher, du hast jetzt auch aktuell ein Pen and Paper rausgebracht. Du bist ja auch ein riesen Pen and Paper Fan. Einige kennen dich ja vielleicht von der Horde. Das heißt, wenn ihr mal reinschaltet, die Horde seht, die komische Frau, die da verzweifelt und einfach nur die Augenlider runterzieht, weil Gronkh, Pandoria und allesamt dort einfach wieder alles durcheinander bringen, das bist du.
That's me.
Yeah. Und du hast zu Talos ein Pen and Paper rausgebracht, beziehungsweise nicht du alleine.
Genau, das habe ich gemeinsam mit Christoph Hardebusch gemacht, den man vielleicht auch von Twitch kennt. Da ist er unter Franigo unterwegs und macht auch ganz viel Pen and Paper. Und das ist auch, also darauf freue ich mich richtig dolle, weil einige schon gesagt haben, sie wollen auch Runden auf Twitch spielen. Und dann kann ich wirklich quasi erleben, wie Leute diese Welt irgendwie erleben und mitgestalten. Und darauf freue ich mich richtig arg.
Das
wird toll.
Und das ist ja auch für Pen and Paper Anfänger geeignet. Mhm. Fabi ist
so.
Ich wusste, dass das jetzt noch kommt.
Tatsächlich. Es ist ein extra Kapitel drin für Neulinge quasi, wo eben steht, was ist Pen and Paper, wie funktioniert das? Sowohl für Leute, die spielen, also so wie spiele ich einen Charakter, als auch für Leute, die noch nie ein Pen and Paper geleitet haben. So, wie baue ich ein Abenteuer, wie reagiere ich auf Dinge und so. Einfach, das ist so ein kleines Einsteigerwerk. Und man kann es mit einem ganz normalen W6-Würfel spielen, also einem sechsseitigen Würfel. Das heißt, wenn man irgendwie Monopoly zu Hause hat oder Kniffel.
Oder Talos.
Dann kann man, oder einen Talos, dann kann man das spielen.
Oh, es ist super schön. Und ihr habt auch ein paar Live-Spielrunden auch mit jetzt demnächst auch für euch.
Mhm, also einmal auf meinem Twitch-Kanal und auf der Frankfurter Buchmesse spielen wir auch. Da bin ich sehr gespannt, weil bei der Frankfurter Buchmesse ist auch Markus Heitz als Spieler dabei. Ich durfte mit ihm schon ein bisschen Pen and Paper spielen und er nimmt gerne Welten auseinander. So, ich habe ein bisschen Angst, aber ich freue mich auch.
Du bist es ja jetzt gewohnt.
Ich leite auch nicht, ich spiele mit. Also, das Coole ist halt natürlich, ich glaube, das ist für Christoph ein bisschen unangenehm, weil ich bin die Autorin und wir haben schon mal so eine Testrunde zusammengespielt und er war dann immer so, dann hat halt jemand gefragt, so ist das möglich? Und dann guckte der Spielleiter mich an und war so, ist das möglich? Naja.
Ja, du musst es ja eigentlich, also du bist die Einzige, die es eigentlich weiß, ne? Also.
Ja, ich kann mich halt zu allem machen und kann einfach behaupten, das ist jetzt Kanon.
Natürlich.
Das ist genial. Ich habe die Macht in diesem Pen and Paper.
Sie ausnutzen.
Ich bin wortwörtlich die Göttin.
Ja.
Ja.
Geil.
Ich würde sie einfach ausnutzen. Das heißt, also wenn bei euch auch welche mit dabei sind, die auf der Frankfurter Buchmesse da mit da sind, schaut euch das an, sagt Hallo, winkt einmal. Und ja. Ihr könnt das Pen and Paper ja auch kaufen, auch bei deinem Verlag.
Mhm.
Und schlagt dort zu. Und sonst schaut rein, schaut bei Liza auf Twitch vorbei, auf Instagram, auf TikTok, überall. Lasst dort ein Like da. Folgt dort rein, supportet und wenn ihr ein bisschen was überhabt, dann auch bei Patreon, um eine junge, aufstrebende Autorin zu unterstützen.
Und falls ihr es noch nicht getan habt, die meisten Podcast-Portale lassen Bewertungen zu. Das hilft Podcasts ungemein. Also klickt da mal drauf und es gibt nichts anderes als die 5 Sterne. Die anderen Bewertungen sind kaputt, braucht ihr gar nicht ausprobieren. Probiert's nicht. 5 Sterne. Das ist das Ding.
Oh, schön.
Ja. Mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Ich finde, Liza hat das hervorragend formuliert. So.
Ja.
Das war großartig. Schon. Vielen lieben Dank. Dankeschön.
Ja. Danke euch fürs Lesen, für den Podcast. Ich liebe es, wenn mehr Bücher-Content entsteht, wenn wieder mehr über Bücher geredet wird. Und gebe euch allen da draußen noch eine Hausaufgabe mit. So, ich wollte ja auch mal Lehrerin werden für Deutsch und Erdkunde. Hier kommt die Hausaufgabe. Versucht auf der nächsten Party mal ein Gespräch über Bücher anzufangen. Nicht immer über die neuesten Serien, Filme, was wir auch immer reden. Geht einfach mal auf eine Party und sagt, hey, ich habe neulich dieses Buch gelesen. Kennst du das auch? Versucht es. Redet wieder mehr über Bücher, bitte. Oder empfehlt einfach Talos, das ist auch okay. Ihr müsst es nicht gelesen haben. Das ist auch, geht auf die nächste Party und empfehlt Talos. Das ist auch eine Option.
Genau das. Und wenn ihr das nicht tut, dann kommt Liza vorbei. Und ihr habt gerade mitbekommen, wie rachsüchtig sie ist. Und wie gemein, Fabi muss es erdulden.
Wow. It's true.
Ja, also ich würde es mir überlegen, obwohl ich würde es vielleicht auch drauf ankommen lassen. Vielleicht hätte ich auch gern Besuch von Liza, ne? Also ich.
No. No. Was sagst du jetzt noch, du Schäfchen?
Ja. Du weißt ja, stille Wasser sind tief, vielleicht, ne? Bin ich hier und sage immer, oh nein, Horror, nein. Und denken wir so, wenn ihr wüsstet.
Oh mein Gott, nicht, dass...
Ich beobachte euch beim Schlafen dann.
Nicht, ne? Dass wir ein Monster herziehen. Okay.
Na gut.
Dann wünschen wir euch noch einen wundervollen Tag, ein wundervolles Wochenende, wenn ihr uns auf den Freitag hört, sonst eine wundervolle Woche. Passt auf euch auf. Kauft Liza Grimms Bücher.
Hm. Ja.
Mal ein Follow da.
Zweimal.
Mhm, Minimum. Mhm. Einmal signiert und einmal so, damit man es einmal hinstellen kann und einmal offen ins Regal stellen kann mit der Signatur.
Ist auch ein guter Türstopper, ist ein gutes Schneidebrett. Ja. Man kann es für alles verwenden.
Wenn der Tisch auch mal wackelt, für unten drunter ist auch ganz gut.
Perfekt.
Ja. Wunderbar.
Perfekt.
Also gibt verschiedene Varianten. Unterstützt sie und sonst wünschen wir euch noch einen wundervollen Tag. Passt auf euch auf.
Bye.
Adieu.